Los geht's mit 1902, deinem MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Präsentiert von Edeka Elzkamp in Bocholt. Viel Spaß!
Viele Grüße bzw. herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast 1902 mit Micha und Stefan. Nach dem 3:1-Sieg unseres MSV Duisburg gegen den SV Sandhausen. Alles andere schneide ich gleich raus und ich begrüße wie gewohnt den guten Micha an diesem Sonntagabend. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Stefan. Schönen guten Abend, liebe Community. Ja, ein schöner Sonntagabend. Hei, hei, hei. Bisschen was passiert am Wochenende, würde ich sagen.
Ja, definitiv, oder? Definitiv. Also viel Fußball.
Absolut. Lass uns mal direkt das eine sagen. Du warst heute Vormittag wo?
Ich war bei dem Spendenfest vom Alex, da war ich heute Morgen und da werde ich gleich mal ein paar Bilder einblenden. Ich habe hier auf jeden Fall mal noch das ein oder andere gemacht. Ich kann schon mal vorwegnehmen, der Alex ist gut gestartet. Viele Grüße gehen natürlich raus, wo auch immer du dich gerade befindest mit deiner Aktion. In Bonn ist er gerade, ne? Genau, die ersten, ich glaube 100 Kilometer hat er heute zurückgelegt.
160 von Bocholt aus.
Von Bocholt, aber dann erst nach Moers?
Genau, 50 Kilometer nach Moers und dann nochmal nach Bonn, also über 160 Kilometer. Der ist platt, der ist fertig, der ist glücklich. Vielleicht tut ihm auch noch nicht der Arsch weh.
Ja, haben wir ja die letzten Wochen ja immer ein bisschen begleitet und unterstützt und ganz tolle Geschichte. Ich kann nur sagen, für mich war es ein Heimspiel, es war alles angerichtet, Michael, und war insgesamt ein toller Rahmen. Ne? Also Wetter war super. Viele, viele Leute waren da, tolle Aktion, ob jetzt dieses Dart-Fußballschießen mit dieser Riesenscheibe für Kinder, Hüpfburg, Grill, Autogrammstunde, Start der ganzen Geschichte mit dem Fahrrad und. Also es war wirklich sehr, sehr schön. Grüße gehen raus an den Alex und ich gucke mal, ob ich die Bilder, ich habe sie jetzt gerade runtergeladen, die werde ich jetzt gleich nach und nach einblenden. Du konntest ja leider nicht da sein.
Genau, ja, ich konnte nicht da sein, habe aber gestern ganz kurz schon einem der vier Spieler gesagt, er möge doch mal dem Alex einen lieben Gruß bestellen, denn der liebe Knolli war da, du wirst ihn vermutlich getroffen haben.
Ich habe ihn getroffen und jetzt muss ich mal gucken, ob ich es hinbekomme, zack, da blende ich es dann nämlich auch mal gerne ein für euch da draußen, damit ihr so ein bisschen im Thema seid. Dauert noch ein paar Sekunden. Ja, genau. Es waren auf jeden Fall Knolli waren da, Köter, Tim Köter, Niklas Stierlin und Tobi Fleckstein, genauso wie Ennertz. Natürlich, der darf nirgendwo fehlen. Und dementsprechend war sogar ein recht großer Andrang am Autogrammstand. Also nichts mit schlechter Stimmung oder so. Warum auch? Ich meine, die Jungs kommen dorthin, stellen sich der ganzen Klamotte, ist mit Sicherheit auch nicht einfach für die Spieler. Und wieso sich das Ganze wie verhält, hören wir ja auch gleich noch unter anderem. Ich kann schon mal dieses Bild hier einblenden. Jetzt muss ich ein bisschen kleiner machen. Zack, haben wir gleich aber auch. Und zwar, da sind unsere Jungs von Zebrastreifen Weiß und Blau vor der Edeka-Filiale bzw. Zentrale ist es ja eher. Also von links nach rechts Fleckstein, Stierlin, Knoll und Köter. In der Mitte Ennertz. Und dann haben wir noch einmal als Bild, wo haben wir es denn? Den guten Alex mit seiner kompletten Truppe. Auch das haben wir hier nochmal bildlich eingefangen. Also wirklich gute Runde. Er ist nicht alleine, hat ein tolles Fahrrad. Michael, ich weiß nicht, kennst du es?
Ja, also von Rose, ne? Mhm. Rose aus Bocholt, die haben unterstützen auch diese Aktion und die haben sogar den Rücktransport übernommen. Ne? Das heißt, ich weiß nicht, wie viele Fahrräder in München ankommen, habe ich schon wieder vergessen. Aber die letzte Etappe geht ja bis nach München rein. Und Rose kümmert sich dann auch um den Rücktransport der Fahrräder, auch eine coole Sache. Und wir sehen den Alex in der Mitte hockend mit den Ellenbogen auf den Knien verschränkt.
Genau, ist genau in der vordersten Reihe von den sieben Leuten an Nummer 4. Ob ihr jetzt von links nach rechts guckt oder von rechts nach links, ist ganz egal.
Vor der Dame, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, in Grau.
Ja, jetzt haben wir es noch einmal ganz genau. Da ist der Alex. Perfekt. Wir grüßen dich, wo auch immer du gerade bist, in welchem
wahrscheinlich im Bonner Hotel. Bonner trinkt, Hotel. Trinkt wahrscheinlich ein Bier im Hotel und guckt sich den besten Videocast des Jahres an.
Ganz genau.
Oder uns.
Oder er guckt uns. Wobei es ja heute viele tolle Themen zu besprechen gibt, denke ich mal.
Aber.
Ich weiß.
3 Punkte, Stefan.
Ja.
Für dich.
Ja. Heute. Da freue ich mich sehr drauf.
Felix Zweier. Punkt, Punkt, Punkt. Kleine Randnotiz, wenn du es nicht einsortieren kannst, er hat Leverkusen gegen Stuttgart gepfiffen.
Und da war der VfB Stuttgart nachher außer sich, du meinst das, ne? Also wie er auch unter anderem das 2:2 geben konnte und mit der Arroganz, die ihm unterstellt wurde, noch nicht mal sich das anzuschauen in so einer wichtigen Partie. Ich glaube, darauf willst du hinaus. Hab's gestern nicht live verfolgt, das Spiel, aber hab natürlich die ganzen Punkte mitbekommen. Ja, für mich unbegreiflich, wie du als Trainer, als Schiedsrichter nicht unbedingt das übersehen kannst, aber eher dir die Möglichkeit des VAR, die ja gegeben ist in der ersten Liga, nicht nochmal irgendwie zu Rate
Ja,
nimmst, ne?
interessant wäre, ob, weil er hat es garantiert gar nicht gesehen und dementsprechend muss dann, wenn es um den Schubser geht, du sprichst wahrscheinlich über den Schubser, vor dem 2:2, wenn es darum geht, dann muss es der VAR sehen. Ne? Und ich will einfach nur, unabhängig von der Bewertung darauf hinaus, dass das immer wieder einen Beigeschmack bekommt, wenn Felix Zweier solche Spiele pfeift. Denn, liebe Leute, googelt Felix Zweier mal, der hat eine Vorgeschichte. Stefan, Punkt 2, der erste FC Köln, Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, da ich ja gerade parallel Livestream hatte, ich denke mal, ist es bei der Niederlage geblieben, ne, Michael?
1:1, wenn ich richtig
1:1 noch
informiert bin.
gewonnen, ja, wird trotzdem am Ende der Saison absteigen.
Und wird dann ohne Transfers in der zweiten Liga antreten. Darum geht es auch. Deswegen, denn keine Verstärkung. Sie müssen jetzt schauen, wie sie den einen oder anderen halten können. Ansonsten auffüllen aus der U19, denn sie dürfen erst in der Winterpause transferieren. Und das ist schon nicht ungefährlich dann.
Habe ich letzte Woche nochmal einen Podcast zugehört mit dieser Transfersperre des 1. FC Köln. Korrigier mich, ich bin da jetzt nicht so tief im Thema drin, aber ist schon ein bisschen auch überzogen, oder?
Die
Also,
Strafe.
ja, also ganz ehrlich, weltweit gesehen jetzt ist Köln doch jetzt nicht der erste Verein, der sich irgendwelchen Regularien nicht anschließt und kriegt jetzt aber als einziger Verein gefühlt auf der ganzen Welt so eine Sperre, ne? Also dürfen wir jetzt insgesamt, wie lange ist es? 2 Jahre keine Spieler verpflichten? Also, sorry, aber ich glaube, da widersetzen sich viel mehr Vereine und kriegen gar nichts aufgebrummt, ne? Also.
Das sollten wir vielleicht mal ich sag mal, so eine allgemeine Fußballfolge zu machen. Vielleicht mache ich das Thema mal auf im Wimpeltausch. Punkt 3, Stefan. Der letzte Platz für den internationalen Wettbewerb diese Saison geht an.
Ja, das ist eine gute Frage.
Schau, ich gebe dir noch 10 Sekunden, dass du dir die Tabelle mal aufmachen kannst. Und jetzt schau dir bitte mal das Spiel an. Augsburg gegen Werder Bremen. Und wir haben noch 3 Spiele. Werder spielt noch zu Hause gegen Gladbach und gegen Bochum. Darauf will ich hinaus. Jetzt haben wir bis vor einer Woche darüber gesprochen, dass Werder Bremen vermutlich noch unten reinrutschen könnte. Und wenn sie die beiden Spiele gewinnen, sind sie vielleicht international. Das ist unfassbar. Du bist im Moment international mit 40 Punkten, 3 Spieltage vor Schluss. Die haben mal gerade so für einen Klassenerhalt gereicht, ne?
Ja, können wir jetzt wieder darüber diskutieren, ob Stärke oder Schwäche der Bundesliga. Was ist es denn letztendlich, der 7. oder der 8. Platz sogar?
Es kommt, glaube ich, darauf an. Also siebte auf jeden Fall.
Dann drücke ich
Also
natürlich meinen Freunden aus Freiburg
98
die Daumen, ne?
Prozent.
Ich drücke natürlich
Also
den Freunden aus Freiburg ganz fest die Daumen.
ja, also zu 98% kriegt Dortmund als Fünfter einen Champions League Platz aufgrund dieses Extraplatzes dieses Jahr. Und dann ist es Platz 7 oder sogar Platz 8, wenn Leverkusen den DFB-Pokal holt. Es kann also auch Platz 8 werden. Also dann vielleicht sogar, wenn es uns ganz hart trifft, Hoffenheim und Augsburg.
Ich würde es aber feiern, Michael, ohne Scheiß jetzt. Wie geil wäre das, wenn der erste FC Heidenheim international spielt?
Ich würde es nicht feiern, ich verstehe aber den Gedanken, den du hast.
Ich würde es zumindest romantisch finden, sagen wir mal so, auf sportlicher Ebene mit dem Werdegang,
Ja,
ne?
ja, ja. Gut.
Ja, haben wir das. Und ich würde sagen, fangen wir mal an mit so ein paar allgemeinen Themen. Letzte Woche saßen wir hier so ein bisschen, naja. Zwiegespalten, ich jetzt nicht verzweifelt, eher so mit dem Mot nach dem Motto, naja, das Ding ist durch und warum und wieso und weshalb. Du eher so ab sofort volle Konzentration auf die kommenden Aufgaben, gerade mit dem Wiederaufbau in Bezug auf die nächste Saison und, und. Da haben wir viele, viele Punkte hier reingeschmissen, haben über den Trainer, haben über das und das gesprochen. Und dann hat sich ja jetzt in dieser Woche schon das ein oder andere relativiert.
Ja, ich habe ja gefordert tatsächlich am Sonntagabend, dass genau sowas passiert jetzt für die letzten Spiele. um die Stimmung nochmal in eine richtige Richtung zu bekommen. Und auch vielleicht Spielern, die uns anschauen im Stadion, Spieler, die nochmal ein gutes Gefühl in den letzten 3 Spielen bekommen, vielleicht auch die Entscheidung ein bisschen erleichtern, vielleicht doch beim MSV zu bleiben, für den Fall, dass man sie behalten möchte, ist passiert. Und ich hatte auch, und das löse ich jetzt mal an dieser Stelle auf, Stefan, wir haben schon drüber gesprochen. Ich habe letzte Woche in den Chat geschrieben, das haben natürlich nicht alle gesehen, die unsere Sendung gesehen haben, aber ich habe letzte Woche in den Chat geschrieben, MSV-Podcast nächste Saison ohne mich, wenn Boris Schommers bleibt. Und das kann ich jetzt an dieser Stelle ruhig mal erwähnen, denn es hat sich jetzt erledigt. Also ich bin unglaublich froh gewesen, als ich das gelesen habe, und habe am Dienstag direkt mich aufgemacht zum Training, wo ich monatelang nicht war, weil ich das unter Schommers nicht mehr ertragen habe.
Mir fällt übrigens gerade ein, wenn wir hier nochmal die Leute mit einbeziehen. Und zwar, weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, habe ich heute mitgebracht. Derjenige, der mich beim nächsten Mal im Stadion antrifft, der wird von mir diese spezielle Knolli-Autogrammkarte bekommen. Für die Pottbolzer, unterschrieben vom guten Marvin Knoll. Sprechen wir gleich auch nochmal über die Personalie, kann ich schon mal vorwegnehmen. Denn er hat mir nichts verraten, aber man kann ja so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Gestern auch im Interview, nachher bei Thomas Wagner bei Magenta Sport, wurde ja schon ein bisschen über die Zukunft gesprochen. Wollen aber
Ja.
jetzt vorweg mal einmal ganz kurz über die Gegenwart, Micha, ja?
Ja, Gegenwart bedeutet das Spiel.
Ja, und natürlich zur Abstimmung des Spieler des Tages.
Dann lass mich ganz kurz den Gedanken, den ich gerade angefangen hatte mit dem Training, noch zu Ende führen. Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz nochmal den Zuschauern unserer Sendung ein Gefühl mitgeben. Der MSV war tot, die Stimmung war angespannt. Seit Monaten beim Training. Das ist im Prinzip, seitdem Boris Schommers da war, niemals eine Aufbruchsstimmung da gewesen. Und unabhängig von Details, die ich jetzt nicht erzählen möchte, aber ich kann euch sagen, beim Training, alle Kleinigkeiten, die ich dort aufgenommen habe, waren ganz anders als die letzten Monate. Und da reden wir von weichen Faktoren, da reden wir davon, dass man unabhängig von irgendwelchen technisch-taktischen Dingen eben noch eine zweite Komponente, eine ganz, ganz wichtige Komponente hat, weil man mit Menschen arbeitet beim Fußball. Und da kommen wir gleich mit Sicherheit auch beim Spiel nochmal drauf.
Ich habe gedacht, du kommst jetzt gleich zu Thomas Tuchel und zu Uli Hoeneß. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Zebra des Tages ist nämlich unser Topic. Und
Oh, das wird ganz
zwar,
einfach, glaube ich. Aber
ja,
wir geben 4, oder?
wir geben wie immer 4.
Willst du anfangen?
Ja, jetzt ist die Frage, wer nominiert von uns beiden Max Braun?
Ja, also derjenige, der Max Braune nominiert,
Ja.
hat schon noch einen offen. Ist ja logisch.
Ja.
Komm, Stefan, du darfst anfangen.
Der wird es am Ende des Tages ja auch. Ja, ich nehme Max Braune.
Und?
Ja, dann nehme ich den anderen, der wahrscheinlich auch sehr, sehr offensichtlich ist. Wobei ich kenne noch zwei, die da mit reinfallen könnten, ja doch. Ich nehme Ahmet Engin noch.
Ehrlich?
Nicht?
Wow. Wow, okay. Wäre für mich in diesem Spiel jemand, der seine Leistung teilweise nicht abrufen konnte. Aber okay. Für mich dann Castaneda und Bitter.
Taneda und Bitter. Ja.
In dem Wissen, dass Max Braune vermutlich,
Mit
lass uns überlegen,
99%
wie
gewinnen
viel?
wir. Ja, nee, ich sage jetzt mal realistisch, ich sage 89.
Ja, ich glaube auch, eine 8 ist noch vorne. Schauen wir mal.
Gibt ja immer noch ein, zwei Leute, die dann was anderes sagen, aber ist ja auch jedem seine Meinung, ne? Also um Gottes
Deswegen
Willen.
gehen wir ihn zur Wahl und stellen ihn nicht als Sieger hier rein. Genau.
Ganz, ganz, ganz genau. Und ihr könnt wie immer dabei sein, genau wie auf Instagram und und. Ich kann schon mal einen kleinen Programmhinweis senden an dieser Stelle. Passt, glaube ich, ganz gut. Diejenigen, die mehr über die dritte Liga sprechen, hören und sehen wollen, dafür gibt es morgen nochmal ab 20 Uhr den Drittliga-Podcast hier im Westen zu Gast. Steven Ruprecht, bester Kollege oder einer der Kollegen vom Strassi, der ja vor 2 Wochen auch hier zu Gast war, Montagabend, also morgen Abend, 20 Uhr, Steven Ruprecht vom Magenta Sport als Experte, aber in dem Fall morgen hier bei uns. zu Gast. Kommen wir aber jetzt auf die Partie des MSV Duisburg beziehungsweise auf die Geschehnisse oder insgesamt auf den Spieltag zurück. Denn der MSV, naja, wenn wir ihm letztes Wochenende attestiert haben, das war es jetzt, dann gab es immer noch, ich habe es nämlich bei Facebook gesehen, den einen oder anderen, der gerechnet hat, der auf dem Zettel gerechnet hat und sich gesagt hat, komm, 4 Spiele gleich 12 Punkte, die anderen machen dies und das und jenes. Für mich ist noch nicht Ende Gelände. Und der MSV traf in dem Fall auf Sandhausen, wo wir immer gesagt haben, naja, wenn die bei uns anreisen, wird für uns schwierig. Der MSV in folgender Ausstellung, und auch das war ja ein Thema unter der Woche, Braune oder Müller. Schubert, Uwe Schubert, hat es sich ein bisschen offen gelassen. Er hat gesagt, Max Braune wird ab sofort wahrscheinlich ja dann für die restlichen Spiele im Tor stehen. Dann haben wir die Viererkette mit Bitter, Fleckstein, Knoll, Kölle. Castaneda, Michel, Brink, Plädel davor. Und dann Engin, Esswein. Und dann zaubert er einen aus dem Hut mit Benjamin Giert. Michael, und wenn du am Dienstag beim Training warst, dann wirst du ja mit Sicherheit schon vorwegnehmen oder absehen können, dass zumindest Max Braun im Tor ist und Benjamin Giert beginnt, oder hat sich da Uwe Schubert noch gar nicht in die Karten schauen lassen?
Ich war beim ersten Training der beiden da, ne? Also der beiden neuen betreuenden Trainer. Also da war noch überhaupt nicht zu erkennen, wo die Reise mannschaftsaufstellungstechnisch hingeht. Kann ich überhaupt nichts zu sagen vom Dienstag. Max Braun hat mich, um ehrlich zu sein, gewundert, dass er spielt. Weil unabhängig davon, dass es die Geschichte des Spiels war, logischerweise, hat es mich doch gewundert, hat mich gefreut für ihn. Ich habe kurz nach dem Spiel mit ihm sprechen können. Ich habe ihm gesagt, bist halt 5-mal angeschossen worden, konntest halt nichts dafür. Eine unglaublich positive Ausstrahlung gehabt und Reflexe hat er ja schon immer gezeigt. Und er hat ganz, zum Elfmeter kommen wir gleich noch. Überraschung Nummer 2, Benjamin Giert. Hat mich auch überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das Spiel, was wir mit Ginczek gespielt haben, was Ginczek nicht so gut hinbekommen hat, nämlich als Zielspieler zu fungieren, so dieses Basti-Mai-Spiel, ne? So, das hat am ehesten dann tatsächlich Benny Giert drauf. Ne? Er hat sich wunderbar auch immer fallen lassen und hat sich die Bälle abgeholt. Also das Spiel hat uns gezeigt, unabhängig davon, dass er natürlich keine Luft hatte für mehr als eine Halbzeit, hat uns das gezeigt, dass das von der reinen Herangehensweise auch eine logische Nummer war. Ja, alles andere unverändert. 4-2-3-1 allerdings. Wir spielen nicht mit einer 6, sondern haben dann mit Michel und Castaneda gespielt. Im klassischen 4-2-3-1 oder ja, Engin und Esswein sehr oft sehr hoch. Also finde ich hier ausnahmsweise die Aufstellung, die der Kicker zeigt, mit einem 4-2-1-3 auch nicht so falsch, denn Engin und Esswein waren schon sehr, sehr hoch.
Dann lass uns doch mal, haben wir ja letzte Woche schon ein bisschen angedeutet, dass wir jetzt hier nicht ins jede kleine Detail gehen wollen, aber mit einer sehr, sehr kuriosen Szene anfangen, und zwar mit dem Elfmeter für Sandhausen, denn auch das sieht man ja heutzutage selten, dass quasi Mühling 2 Elfmeter auf dem Schlappen hat und die beide nicht macht. In dem Fall gehen wir aber mal ein Stück zurück, und zwar der MSV in der Abwehr nicht ganz optimal positioniert, lässt ein gutes Kombinationsspiel und eine Flanke über außen zu. Dort grätscht dann Tobi Fleckstein nochmal mit seinem Gegner zum Ball, kann letztendlich nicht gesamtheitlich klären. Der Ball kommt nochmal über Umwege über die Mitte zu Ben Baller, ist es in dem Fall, der dort auf dem Elfmeterpunkt auftaucht. Also ja, da kennt er sich ja aus in diesem Stadion im Elfmeterpunkt oder im 16-Meter-Raum. Und dann kommt Tommy Plädel, ich sag mal so, der sich in der Situation wahrscheinlich nicht anders zu helfen weiß. Denn es ist natürlich schon ein klares Foul. Er greift ihn oben am Oberkörperbereich. Jetzt wird der ein oder andere sagen, ah, wenn das weiß und hier. Es ist ein Foul, er nimmt ihn dort weg, und dass natürlich ein Spieler heutzutage sowas annimmt als Ben Baller, der mit Sicherheit jetzt davon nicht großartig umfallen muss, ist auch klar, aber das kannst du, glaube ich, schon so geben.
Ja, was bleibt dir anderes übrig? Er stand super, er hat super gesehen, wie Plädel ihn an der Schulter ja umreißt, ist übertrieben, er fällt schnell. Ne? Aber ganz klarer Elfmeter, und die Frage, die sich stellt, stellt sich eigentlich nicht mehr, ob es schlau war, denn der Elfmeter ist gehalten worden. Die Frage ist, hätte er es noch anders verhindern können, dass Ben Baller zum Abschluss kommt? Wenn die Frage mit Nein beantwortet werden muss oder wird, dann war es dann im Endeffekt alles richtig gemacht. Aber das weißt du halt vorher nicht, ne?
Bevor wir auf den Elfmeter zu sprechen kommen, ich wurde heute darauf angesprochen und da würde mich mal interessieren, wie du es siehst. Es haben ja einige Leute hier auch in den letzten Wochen als auch bei Social Media schon gesagt und auch vielleicht gefordert, lass doch mal den Braune spielen. Jetzt im Nachhinein nach so einem Spiel immer leicht gesagt, aber wäre das wirklich tatsächlich eine Option gewesen, auch in den letzten Wochen, zum Beispiel leistungstechnisch? Nein.
Kann ich nicht beurteilen, weil ich ja keine Trainings mehr angucke oder angeguckt habe und da
Aber
schon
vom
mal.
Spiel her?
Ich finde, in den Spielen hat
Müller wieder
Vincent
aufsteigen,
Müller
Tim.
jetzt, in den letzten Spielen hat Vincent Müller jetzt uns nicht die Punkte gekostet, oder?
Nö.
Also ich glaube, also Schubert hat es zwar verargumentiert mit der Trainingsleistung, aber ich glaube, wenn die Vertragssituation nicht so wäre, wie sie jetzt ist, dann hätte Vincent Müller vermutlich gespielt. Ne? Ich glaube schon, dass es ein ganz klares Signal war in Richtung nächste Saison, um den Jungen auch nochmal zu testen, um den Jungen vielleicht auch nochmal zu stärken, um ihm ein Selbstbewusstsein
Mach
zu
mal
geben,
weiter.
um ihm eine Wettkampfpraxis zu geben. Unter dem Gesichtspunkt mit Sicherheit eine verständliche Entscheidung. Das, was ich in der letzten Sendung auch schon gesagt habe mit Maxi Braune ist natürlich eine ganz schwierige Entscheidung, wenn du nicht weißt, wie das Spiel verläuft, denn du kannst ihm natürlich auch eine schwächere Position verleihen nach so einem Spiel. Wenn er jetzt, nehmen wir mal an, du verlierst dieses Spiel mit 1:0 und Max Braune ist verantwortlich für diesen Gegentreffer und kriegt am Ende vielleicht sogar noch einen Shitstorm und alles und alle fragen, wie kann man denn in so einer Situation, jetzt hat Mannheim nicht mal gewonnen, wie kann man denn in so einer Situation den Braune spielen lassen? Ist halt auch ein möglicher Ausgang. So, aber da wir mutig herangegangen sind mit Weitblick, heißt mutig, wir probieren jetzt mal und mit Weitblick auf die nächste Saison und auch mit einer Ansprache. Ich kann dir eine Sache, kann ich dir sagen vom Training. Und zwar Spiel 11 gegen 11 am Dienstag und eine Mannschaft schießt ein Tor und das Spiel geht weiter und Uwe Schubert rastet fast aus und unterbricht das Spiel und sagt, Leute, ihr habt ein Tor geschossen, ihr dürft euch darüber freuen. Diese Totengräberstimmung beim Training, ja, die Boris Schommers, ich will nicht sagen verursacht, aber die unter ihm geherrscht hat in meinen Augen, die war ab dem Moment gefühlt weg. Und du hast eine Befreiung gemerkt und das ist dieser Mut und diese Freude, mit der die Mannschaft ins Spiel gegangen ist. Und unter dem Gesichtspunkt sind die Entscheidungen mit Braune oder ist die Entscheidung mit Braune auch verständlich, weil mit diesem alle für einen irgendwie hat die Mannschaft ihn auch wunderbar unterstützt. Er musste bei keinem Standard die Ecke runterpflücken. Ne? Das haben meistens waren es, glaube ich, Fleckstein und Bitter haben die Bälle rausgeköpft. Und das funktioniert halt, wenn du als Mannschaft funktionierst.
Kann ich dir natürlich nur zustimmen, denn ich glaube, wir vergessen vielmals in der heutigen Zeit, gerade auch vielleicht in so einer Krise, was natürlich auch auf der anderen Seite menschlich ist, dass ja, Fußball generell und auch für die Spieler ist es natürlich ein Privileg, ne? Also es ist immer noch ihr Hobby, ihre Leidenschaft. Na klar, es ist auch ihr Job und ihr Beruf, aber es soll es natürlich auch ein bisschen Spaß machen, ne? Und man stelle sich vor, man erzielt selbst im Training, ich habe mich da immer drüber gefreut, wenn ich mal ein Tor geschossen habe. Das kam, ja gut, alle paar Jahre nur mal vor. Aber dann habe ich mich gefreut, ja. Und so soll es ja am Ende des Tages auch sein. Und das schweißt ja auch zusammen. Und dementsprechend, ja, ist das schön zu sehen, dass es da zumindest leichten Aufschwung in der Angelegenheit gibt. Max Braune, wie gesagt, dann in dem Moment gefordert. Mühling, der dort anläuft, jetzt muss man fairerweise sagen, auf der einen Seite schwach geschossen, auf der anderen Seite in der Wiederholung, und ich habe es mir ja im Stream angeschaut, gerade hinter der Torperspektive, man sieht, dass Max Braune auch relativ gute Fußarbeit betreibt und dann auch noch den Ball, obwohl er ja in die rechte Ecke abtaucht, dann noch mit dem Fuß dann klären kann, weil er war schon sehr zentral geschossen. Ich glaube, ihr wisst alle, was ich ungefähr meine. Also, dass er da überhaupt mit den Füßen noch ein bisschen mitspielt und spekuliert und den dann rechtzeitig hochzieht, sehr, sehr gut gemacht. Klar muss der Nachschuss natürlich drin sein. Von dem Profi, glaube ich, auf Drittliganiveau kann man das erwarten, wenn einer da ins leere Tor schießen muss aus 10 Metern. Zumal er kann ihn annehmen, er kann ihn reinknallen und, und. Sollte uns aber unterm Strich egal sein, Michael, denn ich glaube, das war vielleicht mal so eine Aktion genau zur richtigen Zeit, die der Verein oder die Mannschaft in dem Fall mal gebraucht hat. Man mag sich nicht ausmalen, wie es ausgeht, wenn es da wieder 0-1 zurückliegst, aber sollte nicht so sein, denn hätte, wenn und aber zählt ja im Fußball nicht.
Na, ich guck mal gerade, welche Minute es war. 20. Bisschen eher habe ich schon empfunden, dass dass die Mannschaft sich verändert hat. Komme ich gleich zu. Also, ich habe auf der Tribüne gesehen, wie Benni Giert ihm signalisiert: Max, bleib stehen, zappel links, rechts, aber bleib stehen. Und noch ein zweiter ihm auch dieses Signal gegeben hat, zentral. Und dementsprechend hat Max Braune sehr lange gewartet und hat dann eben sich zwar für eine Ecke entschieden, aber die Mitte mit abgedeckt. So, und Mühling schiebt auch ganz gerne, ne? Elfmeter. Aber du hast vollkommen recht, dieser Nachschuss, Junge, den musst du, also der Nachschuss, boah, da habe ich gedacht, ja, alles für die Katz, ne? Und ich glaube, Max Braune hat auch für einen kurzen Moment gedacht, Scheiße, jetzt jubel ich schon und der schießt mir den Nachschuss rein und merkt dann so, ah, puh, Glück gehabt, doch nicht drin. Also, Wahnsinn. So, den Game Changer, den du ansprichst mit dem Elfmeter, den habe ich so schleichend empfunden. Und zwar habe ich das Gefühl gehabt, so nach 10, 15 Minuten hat die Mannschaft so ein bisschen mehr Zutrauen bekommen. Wir haben die ersten 10 Minuten nur schwer überstanden. Sandhausen war extrem aggressiv im Anlaufen, hat uns vor Aufgaben gestellt. Max Braune mit dem Fuß immer schön zentral auch gelöst das Ganze und dann auf Knolli auf die linke Seite auch. Aber wir haben es nie hinbekommen, die hochstehenden Sandhäuser im Sandhäuser Ballbesitz, die sehr, sehr breit standen und die Außenverteidiger quasi immer wieder für Überzahl gesorgt haben auf meistens auf unserer linken Abwehrseite. Und das haben wir lange Zeit nicht hinbekommen. Und dann irgendwann habe ich den Eindruck gehabt, jetzt hat die Mannschaft verstanden, dass sie das jetzt hier einfach mutig umsetzen müssen, was der Trainer oder die Trainer ihnen mitgeben. Und dann hat das Spiel sich gedreht und dann kommt der Elfmeter. Und das war dann nochmal so diese Zuversicht, extra Portion Zuversicht, die die Mannschaft bekommen hat. Und ab da wurde es ein komplett anderes Spiel für die erste Halbzeit. Und die letzten 35 Minuten der ersten Halbzeit, oder ich sag mal so die zweite oder die halbe Stunde bis zur Pause, die war halt wirklich gut. Und da haben wir wirklich dominiert. Und Sandhausen hat es hinterher auf sich geschoben. Ich glaube, dass der MSV das schon auch mitverantwortet, warum die letzte halbe Stunde der ersten Halbzeit so gut und so dominant war. Bevor wir gleich in die zweite Halbzeit gehen, habe ich noch was anderes.
So, dann sollte aber das Glück sich quasi auf die Seite des MSV schlagen. Denn schöne Kontersituation. Und was mir in dieser Situation dann halt wirklich gut gefällt und auffällt, ist ganz einfach, dass Engin über die rechte Seite andribbelt in diesem Konter. Und in der Situation wirklich Sandhausen eigentlich mit 4 Mann gegen 2 ist, man trotzdem dort den Speed aufnimmt und ja, nicht abbricht oder irgendwie hinten rum spielt oder, sondern man versucht zielstrebig nach vorne zu spielen, das Mittelfeld schnell umzuschalten. Das macht Engin in dem Fall auch, lässt dort, ich glaube, Knipping ist es, in dem Fall aussteigen, legt sich den Ball einfach rechts vorbei, läuft links vorbei und ja, mit Sicherheit die Schnelligkeit ja einer seiner Attribute und Stärken. Findet dann dort nicht den Abnehmer, denn der Ball wird geblockt mit der Hand. Ich glaube, auch dort klares Handspiel, konnte man in der Wiederholung sehr, sehr gut erkennen am TV-Gerät. Und dann tritt Alexander Esswein an. Und ich glaube, wenn er eins zumindest diese Saison bewiesen hat, dann sind es auf jeden Fall die Elfmeter. Eiskalt verwandelt, linke Ecke, 4. Saisontor. MSV Duisburg führt 1:0 zu diesem Zeitpunkt.
Ja, jetzt so zwei Antworten von mir auf das, was du gesagt hast, auf einmal. Und zwar Engin und Esswein. Beide eine starke, deswegen habe ich gerade so gezuckt, als du Engin genannt hast für den Spieler des Spiels oder fürs Zebra des Tages. Engin und Esswein beide mit einer bockstarken ersten Halbzeit. Und das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, beide mit einer schlechten zweiten. Und deswegen habe ich mich so über deine Nominierung nicht gewundert, aber hätte ihn nicht genommen. Esswein, hattest du in der zweiten Halbzeit auch nach 20 Minuten das Gefühl, warte mal, ach, der spielt noch. So, und dann gab es so einen Moment, da kommen wir dann später zu. Ja, sehr, sehr souverän verwandelt. Und da möchte ich jetzt, was man natürlich am Fernsehbildschirm wahrscheinlich nicht wahrgenommen hat. Hast du die Stimmung der Fans, hast du da was bekommen zu Stefan?
Die im Stadion geherrscht hat, meinst du?
Ja, genau.
Ja,
Auch beim
also
Elfmeter.
Also ich direkt nicht. Es war natürlich übers oder angefangen vom Spruchband bis zum Kommentator, dass er immer wieder darauf hinwies, so regelrecht komische Stimmung. Du meinst aber, glaube ich, sogar eher, dass sie sich umgedreht haben beim Elfmeter, ne?
Ja, genau. Ich möchte eine Sache vorwegnehmen, nicht, dass ich hier von der Nordkurve falsch verstanden werde. Jeder trauert anders. Und es ist, wenn du 800 Kilometer alle 2 Wochen irgendwie gefühlt für den MSV durchs Land reist und der MSV dann die schlechteste Saison der Geschichte spielt und in die vierte Liga zu einem sehr hohen Prozentsatz runtergeht, dass du dann dich aufregst und traurig bist und wütend bist und verhöhnend bist und. Das sind Trauerphasen und jeder trauert anders. Und ich finde, das muss einem Fan, der so viel auf sich nimmt, gegönnt sein. Das mal vorab. Ja, dass man, wenn man jetzt verhöhnende Lieder oder, ich glaube, das ist an der Stelle schon erlaubt. Den Spruchband oder das Spruchband, ihr seid eine Schande für Duisburg, hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht, ein bisschen differenzierter, denn das kriegen an der Stelle eben auch Leute vor die Nase, die es nicht verdienen. So, nehmen wir Max Braune, nur als Beispiel, nehmen wir Max Braune. Aber das ist auch noch okay, weil diese Saison tatsächlich eine Schande war für den MSV, aber da, wenn ich schreibe, die Saison ist eine Schande für den Verein, dann oder für uns alle, dann ist das vollkommen okay, aber das Spruchband muss man zumindest drüber diskutieren. Was ich absolut nicht gut finde, ist, dass man sich in dem Moment abwendet vom Torschützen, vom ausführenden Elfmeterschützen. Das geht für mich eine Nummer zu weit. Jeder kann machen, was er möchte, aber ich kann auch meine Meinung hier sagen und ich finde, dass geht zu weit, wenn man eine Situation provoziert, ob absichtlich oder nicht, eine Situation provoziert, die dazu führen kann, dass mein geliebter Verein, und so empfinde ich, wenn ich in der Kurve stehe, in dem Moment eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, einen Elfmeter zu verschießen. So. Und jedes Tor, jeder Sieg, jeder Punkt, jede positive Stimmung ist wichtig für den Verein und ist wichtig für uns und für uns Fans, für uns alle. Und da beziehe ich jeden mit ein, das will ich hier ganz deutlich sagen. Nicht die VIP-Tribüne ist der MSV Duisburg. Nicht die Haupttribüne Oberrang oder Unterrang ist der MSV. Nicht die Gegengerade ist der MSV. Nicht die Köpi Nord, nicht die Köpi Oberrang und auch nicht der Köpi Unterrang und auch nicht die organisierte Fanszene ist der Verein. Alle zusammen sind der Verein. Ja, und das ist wichtig. Und ich empfinde, wenn ich den MSV sehe, immer eine Verantwortung als Fan, mich so zu verhalten, dass der Verein bestmöglich abschneidet und die Zukunft bestmöglich aussieht. Nochmal, schwenkt zurück zum Anfang meiner Rede. Ich verstehe alles. Ich verstehe Verhöhnen, ich verstehe Frust, ich verstehe auch ansatzweise dieses Spruchband. Umdrehen verstehe ich an der Stelle. Kollektives Umdrehen verstehe ich an dieser Stelle nicht. Ist nur meine Meinung, kann jeder gerne anderer Meinung sein. Dafür sind wir ja auch 8.500 Mitglieder. Das ist vollkommen okay.
Sollte dann munter weitergehen. 3 Minuten später war es nämlich dann Benjamin Giert, der auf 2:0 erhöhte, also 32. Spielminute. Und wir haben es ja gerade schon mal ein bisschen angesprochen, mit einer guten Partie, zumindest in der ersten Halbzeit. Engin, der dort über rechts außen andribbelt, an dem ersten rumgeht, dann auf den zweiten und den dritten sogar noch tunnelt, um dann aufzulaufen. Und dann haben alle so das Gefühl, naja, Freistoß, wann pfeift er letztendlich? Er lässt aber den Vorteil laufen, weil, und da kommt der Schiedsrichter in eine wirklich wichtige Situation, weil er erkennt, Benjamin Giert geht dem Ball entgegen und er kommt dann an diesen Ball. Ja, alle anderen
Also,
schalten gedanklich so ein bisschen ab. Genau, das machen
da
nicht
gibt
alle.
nicht jeder Vorteil. Da
Nee,
gibt
nee.
nicht jeder Vorteil.
Da pfeifen die meisten eventuell schon ab, ne? Und Benjamin Giert, das muss man sagen, er kennt die Situation dreht sich einmal nur um sich selber und schießt dann auch trocken oder zieht dann, schließt dann trocken ab. Jetzt kann man natürlich auch dort sagen, das hat der Kommentator bei Magenta Sport auch gesagt, da kann man dem Torhüter so ein paar Aktien schon attestieren. Juckt uns aber in unserer Situation relativ wenig. Muss ich auch da fairerweise dazu sagen, habe ich mich nicht mit beschäftigt. Klar war der haltbar. Trotzdem, Giert macht es gut, schaltet nicht ab, dreht sich einmal um die eigene Achse. Auch da musst du erstmal aus dieser Drehung schießen, aus der Distanz. Das musst du erstmal machen. Dürfen nicht nicht vergessen, Giert gefühlt Monate kein Spiel gemacht. Wahrscheinlich null Selbstvertrauen. Vielleicht sich ein bisschen jetzt über die Woche geholt, über Uwe Schubert und das Training. Aber dann einfach zu sagen, ach komm, in der Situation, ich drehe mich einfach und knall mal drauf. Der kann ja auch, wer weiß, wohin gehen. Macht er gut in dem Fall. Und dann steht es nach 32 Minuten 2-0.
Ja, macht er gut. Und ich finde, der Schiedsrichter macht es auch sehr, sehr gut. Ich hätte in der dritten Liga, guck mal, Stefan, wir haben in den letzten 4 Jahren so viele schlechte Schiedsrichter in der dritten Liga gesehen. Und so oft haben wir uns überlegt, eieiei, das gibt's doch gar nicht. Das soll jetzt einer der besten 50 Schiedsrichter irgendwie sein, die es in Deutschland gibt. Und der hat da wirklich eine Entscheidung getroffen, die ich so vermutlich erstmal nicht getroffen hätte. Also Respekt für diese Entscheidung, Respekt für das, was Benny Giert da macht. Das ist ein klassischer Neuner, die Aktion, die er da macht. Und dementsprechend in der 32. Minute, jetzt mal Spaß, ein bisschen mit Späßchen, in der 32. Minute hat Benny Giert auch noch ein bisschen Luft gehabt. Dementsprechend kommt der Ball noch bis ins Tor. Also hervorragend. Und auch da wieder starke Szene von Ahmed Engin, klar.
Und dann wollen wir natürlich nicht auf jede Szene eingehen, hatten wir gerade gesagt, aber dann gab es kurz vor der Halbzeit, gab es noch eine Situation, Umschaltspiel vom SV Sandhausen, Kontersituation und da läuft der Flügelstürmer auf Max Braune zu, natürlich spitzer Winkel, aber wie Max dort nochmal die Pranke hochnimmt, also Wahnsinnsparade mit dem rechten Arm, du zeigst gerade an, dort nochmal sich lang macht mit seiner Körpergröße, also klasse Parade und er war bis zu dem Zeitpunkt schon absolut der Mann des Spiels, kann man schon mal vorwegnehmen, wird er wahrscheinlich auch am Ende des Tages so sein und bleiben. Demnach ging es mit 2-0 in die Halbzeit, Michael, und ja, mal nachgefragt, du hast gerade gesagt, ja, die Stimmung beim Elfmeter hier und da und tralala, wie war denn die Stimmung in der Halbzeit?
Ja, also
2-0 Führung, ne? Es hört sich ja gut an. Rechnen sich die Leute da wieder was aus?
Ich kann dir nicht sagen, aus welchem Grund. Das müsste mir jemand erklären. Aber es war so gefühlt, ab der 40. Minute war die Stimmung wieder da. Da hat sich dann irgendwie, keine Ahnung, mit einem Moment hat man sich umentschieden. So hat sich's für mich angefühlt. Und das war ab der so ungefähr 40. Minute, korrigiert mich. Dementsprechend war die Stimmung schon eine andere, mit der wir in die Pause gegangen sind. In der Pause kann ich dir nicht sagen. Willst du auf irgendwas Konkretes hinaus?
Nö, ich wollte einfach irgendwann mal eine Frage stellen. Ich wollte einfach irgendeine Frage stellen.
Jetzt lese ich gerade, Mathis Jörrens schreibt, da kam ein neuer Capo. Der alte Capo. Nee, es widerspricht ihm jemand. Okay, ich kann es nicht sagen. Das Einzige, was ich halt wahrgenommen habe, ist kurz vor der Halbzeit ist die Stimmung in der Kurve umgeschlagen.
Aber das ist doch Zeit für uns jetzt hier mal in der Halbzeitpause des Spiels. Du hast
ja Ruri war wieder auf dem Zaun, jetzt verstehe ich. Okay.
Dann lass uns doch trotzdem mal hier ein paar Leute grüßen. Und zwar Markus Kropina, dann den Öcher 84, Lux Medien, viele Grüße an dich. Er ist auch immer hier am Start und haben wir ja auch privat geschrieben. Dann haben wir den René. Annette Kaminski mal wieder hier dabei, wie immer. Den Andreas Rösser, den kennen wir alle hier. Basti 80 NRW, Dominik Luz, Nevermore, Zebranator, Mr. Lötsch, Mathis Jörgens und Jörg Peters. Grüße an alle, gehen raus. Bitte liken, nicht vergessen. Und ja, dann hatten wir eine ereignisreiche erste Halbzeit hinter uns. Also Braune in Überleistung quasi auf dem Feld und man muss sich das ja einfach mal verallgemeinen oder verallgewert. Wie heißt es nochmal? Jetzt komme ich wieder nicht drauf. Jetzt mache ich es mir selber so schwer.
Vergegenwärtigen?
Vergegenwärtigen, so genau. Max Braune als Torwart, es ist ja eine schon sensible Position, wo du sagen kannst, naja, komm, der trainiert auch die ganze Zeit mit der Mannschaft, der ist fit und. Aber Spielpraxis in dem Alter als Torwart, wir haben es immer wieder gesagt, als Feldspieler, da wirst du immer mal irgendwo mal reingeworfen, ne? Kannst dir mal ein paar Minuten abholen und. Aber da sitzt du ja aber Wochen und Monate auf der Bank, Klar, du hattest das eine Spiel jetzt hier gegen, wo Müller gesperrt war im Heimspiel, wo der auch wirklich mit Emotionen dabei war, der gute Max, ne? Ich glaube, gegen Mannheim war es ja, das 1-1, da hat er schon eine tolle Leistung gezeigt, aber trotzdem, in dem Alter, mit dem Druck und mit dem, was im Moment beim MSV passiert, das hat mich insgesamt so beeindruckt, gerade bei ihm, und lässt uns ja eigentlich alle ruhig in die Zukunft schauen.
Ich glaube, es war durchweg positiv, was er mitbekommen hat vor dem Spiel, sowohl von den beiden Trainern als auch von seinem Torwartkollegen. Vincent Müller hat es sich auch in der Pause schon nicht nehmen lassen, zu ihm zu gehen und ihm zu gratulieren.
Weißt du,
Was hat.
weißt du, woran mich das erinnert hat?
Ja, jetzt sag nicht Lehmann und Kahn.
Nein, nein. Nein, aber als ich die Bilder gesehen habe, vielleicht ging es nur mir so, kein Thema, ne? Aber das sieht man ja relativ wenig heutzutage beim Fußball, weil eigentlich ist es ja eher so, oh, ich bin die Nummer 1 und ich bin die Nummer 2, wahrscheinlich eher so ein Gegeneinander. Hat mich so ein bisschen an den Handball erinnert. Beim Handball gibt es immer richtig geile Bilder, wo dann der Ersatztorwart mal mitfiebert und dann auf den anderen zugeht und dann in dem Fall mal die Pulle reicht und und. Also das hatte ein bisschen was von Team. Wir sind heute mal ein Team.
Das hatte ich. Bitte, kannst du mich bitte an dieses, kannst du mir dieses Stichwort Team bitte am Ende der zweiten Halbzeit bitte nochmal reinwerfen? Also hier schon hat er es gezeigt, und er hat es dann nach dem Spiel auch nochmal direkt gezeigt. Er ist direkt hin, nachdem er sich mit dem Trainerteam beglückwünscht hat, also Vincent Müller, ist dann direkt hin zu Max Braune und hat ihn nochmal geherzt. Also schöne Szenen zwischen den beiden Torhütern.
Definitiv. Und zur Halbzeit sollte ja gewechselt werden, nämlich dreimal, aber auf Seiten des SV Sonthausen. Also da dürfen wir nicht vergessen, Keller ja auf der anderen Seite Trainer. Also Jens Keller, kennen wir alle noch vom FC Schalke unter anderem, 2 Jahre
Nicht
dort
Marc
Trainer.
Keller.
Nee, nicht Marc Keller, der ist bei Let's Dance, ne?
Ja.
Der ist bei Let's Dance mit Lambi. So schließt sich der Kreis. Genau, auf jeden Fall in den letzten Jahren immer mal wieder dort Trainer und dort Trainer, also Union Berlin, dann haben wir Ingolstadt, Nürnberg und jetzt beim SV Sandhausen ja seit dieser Saison angekommen. Wechselte also dreimal, sollte aber jetzt nicht zu diesem großen Umschwung führen, das kann man schon mal vorwegnehmen und sagen. Aber trotzdem natürlich, wenn wir auf die erste Halbzeit des SV Sandhausen schauen, schon mit Steigerungspotenzial, denn es sollte, glaube ich, nach 15 Sekunden, Michael, ungefähr so einen Schreckmoment geben. Also da habe ich gedacht, ich traue meinen Augen nicht, denn bis dahin ja eine 2-0-Führung, wo man sagt, okay, was soll da jetzt noch großartig anbrennen? Aber kleines Missverständnis zwischen ja, Michel Brink und seinem Mitspieler, beziehungsweise er weiß nicht recht, wohin mit dem Ball, verdribbelt sich so ein bisschen. Dort ist dann Sandhausen aufmerksam, schnelles Umschaltspiel, Ball geht in die Spitze rein und dann taucht der Gegenspieler vor Max Braune auf und der macht sich dann einfach lang, beziehungsweise fährt das Bein aus, verhindert somit den schnellen Anschlusstreffer.
Ja, eine sehr ungewohnte Szene, ne, von Jonas Michelbrink. Liebe Grüße übrigens an Familie Michelbrink. Michels Vater hat mich gestern angesprochen. War sehr sympathisch. Ja, ungewohnt, dass Michel, der, ich glaube, Ziege war es sogar, der gesagt hat, Michel, kannst du in der Telefonzelle den Ball nicht abnehmen? Was, Ziege? Ich weiß nicht mehr. Irgendein Trainer hat gesagt, dass der dich in der Telefonzelle ausspielt.
Gino Lettieri war es.
Ich glaube, Dortchev war es, oder ich bin mir nicht sicher, Rudi Bommer, glaube ich. Auf jeden Fall deswegen eine ungewöhnliche Situation, und da hat Max Braune wieder, also er hat ja, muss man sagen, auch genau das zeigen können, was er kann. Ja, wir sprechen ja hier schon seit langer Zeit über ihn, und ich habe immer schon gesagt, bitte spult zurück und schaut es euch an. Der Junge braucht mehr Sprungkraft und dementsprechend mehr Reichweite, aber bessere Reflexe braucht er nicht. Denn die hat er, und da hat er extrem gezeigt an dieser Stelle, nicht zum ersten Mal, dass er die hat. Reflekte, wie man so schön sagt.
Ja, Kollekte, Reflekte, genau. Ja, danach noch eine Schrecksekunde. Wiedermals dann eine gute Parade vom guten Max, denn ja, unnötiger Ballverlust dort von Alexander Esswein, beziehungsweise am eigenen 16-Meter-Raum spielt er den Ball durch die Mitte, wird abgefangen, taucht der Stürmer schon direkt wieder vom Max auf. Der hält beim ersten Mal und dann hat der Kommentator so schön gesagt: Naja, wenn Braune dann schon irgendwo irgendwann mal geschlagen ist, dann kommt noch Fleckstein um die Ecke. Denn der rettet dann mit der Fußabwehr auf der Linie.
Das war die S-Wein-Nummer, oder?
Das war die S-Bahn-Nummer, genau. Genau. Und dann gab es wenig später aber den Anschluss Für den, nee, dann gab es erst noch eine weitere Situation über die linke Seite. Da macht sich Braune dann wiederholt dann lang, nachdem der Ball in die Ecke geschlänzt wurde. Jetzt nehmen wir doch fast jede Szene mit rein. Aber daran seht ihr schon, was Max Braune an diesem Wochenende für ein geiles Spiel gemacht hat.
Da saß ich genau in der Verlängerung, da saß ich genau in der Schusslinie, hat er gut gemacht.
Genau, und dann kommen wir aber zum Gegentreffer, denn da kriegen wir nicht so richtig den Zugriff drauf. Der Ball wird durch die Schnittstelle gespielt, nachdem der SV Sandhausen so einen zweiten und einen dritten Ball immer wieder bekommen hat. Knolli erst dann mit der Fußabwehr, mit der Grätsche raus. Sandhausen bleibt aber im Ballbesitz, setzt gut nach. Dann fehlt Knolli eben in dieser Kette hinten drin als Linksverteidiger bzw. als linker Innenverteidiger. Dort ist das Loch entstanden, dort wird reingespielt und dann ist auch Max Braune mal geschlagen in dem Fall. Toller Schuss aus der Drehung, linke Ecke unten rein. In dem Fall der Anschlusstreffer vom SV Sandhausen durch ja, Masiewski in der 73. Minute. Und da dachte ich mir, wow, noch 20 Minuten auf Uhr, das wird nochmal eine heikle Partie.
Ja, es gab vorher auch schon eine Szene. Mal kurz gucken, wann es war. 59. Minute hat Bitter wieder für Emotionen gelb bekommen. Ja, also es hat sich verhalten wieder, wo ich gedacht habe, wenn der jetzt gleich irgendwann nochmal eine normale gelbe Karte kriegt, hat er sich mit dieser gelben Karte, hat er dann wieder dafür gesorgt. Und dieser Gedanke kam mir beim 2-1, weil ich dachte, das ist so ein typisches Ding, das kannst du jetzt dann auch wieder 2-2 spielen, wenn du irgendwie noch eine Dummheit begehst. Und da wäre dann eben so eine gelb-rote von Joshua Bitter, wäre dann so eine weitere Dummheit gewesen. Ich hatte den Eindruck, dass der MSV in dieser Phase des 2-1 tierisch Probleme hatte. Und jetzt komme ich noch mal zu der Nominierung von gerade, weil Esswein und Engin nicht mehr funktioniert haben. Wir haben vor allem Engin auf der rechten Seite, denn wir haben umgestellt auf eine Fünferkette. Und Engin hat überhaupt nicht mehr funktioniert. Und dann kam der Dreifachwechsel in der 76. Fälscher, Rechtsverteidiger in der Fünferkette. Und Köter für Esswein und Bakir, der dann nochmal für Entlastung sorgen konnte, für Pledel. Und dieser Dreifachwechsel, der hat uns den Arsch gerettet. Weil in dem Moment haben wir das Spiel wieder so ein bisschen mehr in den Griff bekommen. Und dann kommt die Standardsituation, Stefan.
Genau, nachdem zuvor Inanoglu, Stierlin, Köter, Bakir und Fälscher eingewechselt wurden, also fünfmal zu dem Zeitpunkt.
Inanoglu habe ich noch vergessen. Ja.
Fünfmal zu dem Zeitpunkt gewechselt und du hast gerade schon angesprochen, nachdem der ein oder andere Spieler auch platt war. Auf jeden Fall Freistoßsituation für den MSV, links außen mit Zug zum Tor ist es in dem Fall Bakir, der den Ball reinbringt, scharf auf Höhe des 5-Meter-Raums. Der MSV dort mit einem Standardtor, also in dem Fall, denn es marschieren einige Zebras in den 16er rein, beziehungsweise am Fünfer steht dann Joshua Bitter, ja, komplett mehr oder weniger frei. Dort ja, spekulieren die Sandhäuser wahrscheinlich so ein bisschen, dass Torwart auch rauskommt, aber schwieriger Ball, insgesamt sehr, sehr gut getreten, wie ich finde. Und, ja. Und Bitter hält dann einfach nur noch ein bisschen den Schädel rein, sodass der Ball über den Kopf rutscht, ne?
Ja, Bitter hat eine unglaublich gute Sprungkraft. Ne? Immer wieder zu erkennen gewesen in der Vergangenheit, auch am Obacht, Stefan, auch am Kopfballpendel von Boris Schommers.
Ja.
Kein Scherz. Also zu erkennen, dass Joshua Bitter tatsächlich ein guter Kopfballspieler ist, stabil in der Luft steht und der Ball von Bakir, das sind halt die Räume. In genau diesen Raum muss dieser Ball halt fliegen. Dann bist du, wenn du nicht komplett geblockt wirst, bist du dann nicht zu verteidigen. Weil du so 2-3 Meter vorm Torhüter zentral auftauchst und einfach nur den Ball streicheln musst. Ne? Ich weiß nicht, ich habe es nicht ganz im Kopf, ob es in dieser Szene auch der Fall war, Stefan, wenn du ein bisschen zurückspulst, den Freistoß rausgeholt. Ich weiß nicht, ob es Inanoglu war an der Stelle, aber das war so ein bisschen auch das Spiel von Kaan Inanoglu, der auch so ein bisschen immer die Seiten bedient hat. Also der wirklich immer rausgerückt ist auf die Seite, um dann im Zentrum ein bisschen die Räume aufzumachen. Das hat er auch ganz gut gemacht, ohne jetzt selber für Gefahr zu sorgen. Ne? Aber er hat Räume aufgerissen. Ich glaube, das war auch ein Teil seines Jobs für die letzte, wann ist er gekommen? Letzte halbe Stunde.
Fällt gerade mal wieder so ein bisschen auf mit Blick auf die Aufstellung. Also hätten wir vor der Saison wirklich, also vor dem ersten Spieltag, und du hättest mir diese Aufstellung am 31. Spieltag präsentiert, hätte ich dich wahrscheinlich für wahnsinnig erklärt. Ohne natürlich zu wissen, dass ein Mai und ein Janda verletzt sind und die uns die ganze Zeit nicht mehr helfen können und ein Baccalords gar nicht mehr Und, also wirklich, aber diese Aufstellung, wer die vorausgesehen hätte am 31. Spieltag, der hätte wahrscheinlich Millionen hier abgeräumt. Also, das ist immer ein Phänomen, gerade zum Ende einer Saison, gerade bei abstiegsbedrohten Mannschaften, da müsste man darauf achten. Die gehen irgendwie gefühlt mit einer ganz anderen Truppe in die Saison und am Ende, aufgrund von Misserfolg und vielen Kleinigkeiten, die da zusammenkommen, hast du auf einmal ein ganz anderes Team auf dem Feld. Also, damit hätte ich mit Sicherheit nicht gerechnet. Egal. Sollte dann aber, wie gesagt, beim 3:1 bleiben. Braune auch danach noch mit einer sehr, sehr guten Parade. Langer Ball kommt vom SV Sandhausen rein. Der Ball wird hoch weitergeleitet, aber dann ist Max zur Stelle. Entschärft quasi den letzten Ball und der MSV gewinnt mit 3:1 sein Heimspiel gegen Sandhausen. Viele Augen waren in dem Moment schon vorausgerichtet oder ausgerichtet Richtung Verl, Michael, denn dort spielte Waldhof Mannheim. Und die spielten 1:1.
Die haben sich das Leben, glaube ich, selber schwer gemacht, ne? Weil sie sich mit einer gelb-roten oder roten Karte in der zweiten Halbzeit, Anfang der zweiten Halbzeit direkt
Ja.
runtergenommen haben
Ja.
und haben dann, ich weiß nicht wann, den Ausgleich kassiert, sind früh in Führung gegangen, ne? Ja, was soll man sagen? Am Ende gibt es zwei Möglichkeiten, das Ganze zu betrachten, ne, drei. Stefan. Die erste Möglichkeit ist die wahrscheinlichste. Die wahrscheinlichste, und wenn man es so betrachtet, ja, das Ding ist sowieso durch. Halle gewinnt ja auch. Das ist die erste Betrachtungsweise, die vielleicht die gesündeste ist. Die zweite Betrachtungsweise ist, wir schaffen das noch, weil wir jedes Spiel gewinnen. Und die dritte Betrachtungsweise ist, ja, wir gewinnen jetzt in Lübeck, dann gewinnen wir zu Hause gegen Aue. Um dann die Hoffnung wieder zu haben, um dann von Dresden in die vierte Liga geschossen zu werden. Das sind die verschiedenen Betrachtungsweisen. Und Stefan, ich sage dir ganz ehrlich, ich mache das nicht mehr.
Bringt auch nichts.
Ich mache das nicht mehr. Ich habe
Bringt auch nichts.
vor 3, 4 Spielen gesagt, heute sind wir weg. So, und jeder weiß, dass ich mich freue, wenn wir nicht runtergehen. Ja, aber wir gehen runter für mich. So, und jeder, der jetzt irgendwie Luftschlösser baut, der tut sich am Ende nur weh. Der tut sich am Ende nur, dann tut's noch mal weh und noch mal weh. Und unabhängig davon, dass man immer alles tun muss, was möglich ist. Was hat Uwe Schubert gesagt? Ich bin kein Träumer. So.
Ich dachte schon, er sagt, ich bin ein Berliner.
Ganz kurz noch zum Abschluss des Spiels, weil du
Ey,
warst
ja,
jetzt schon Nordheim.
warte, warte, einen Satz wollte ich auch
Ja.
noch sagen. Ich glaube
Ja.
schon, dass wir jetzt in Lübeck gewinnen. Das glaube ich schon. Da bin ich fest von überzeugt, weil Lübeck jetzt an diesem Wochenende abgestiegen ist. Wobei man solche Partien auch nie unterschätzen dürfte. Gerade nicht, wenn du MSV Duisburg heißt. Auf der anderen Seite, das macht es für mich, und da bin ich ja komplett bei dir, ich mache das auch nicht mehr, aber das macht es für mich insgesamt so ein bisschen schwieriger. Weil auch in so einer beschissenen Situation der MSV ungewollt noch ein bisschen, zumindest dieses 2-prozentige, mit deinen Gefühlen spielt. Weil, wenn es doch letztendlich jetzt passiert wäre an diesem Wochenende, mein Gott, dann wäre es jetzt so gewesen. Wir haben jetzt hier viel rumgeheult, wir sind echt sauer, wir sind auch noch immer mit Sicherheit im Tal der Tränen und und. Aber dann hast du halt einfach diese Gewissheit. So jetzt zu wissen, ach, auch nächste Woche kann es unter Umständen noch nicht vorbei sein. Dann zieht sich das ganze Storytelling noch so ein bisschen länger. Boah, das geht mir sowas von auf den Sack.
So,
Da
das ist
macht doch jetzt
Szenario
diesen
2.
Punkt, weißt du? Boah, ganz
Das ist
schlimm.
Szenario 2, wo dann Dresden am Ende uns den Garaus macht, ne?
Team. Und ich
Ja,
glaube sogar,
gleich.
ich weiß mittlerweile, worauf du hinaus willst. Denn auch das ist mir aufgefallen. Mir ist das auch
Pass auf,
aufgefallen, ja?
komme ich gleich zu. Erst muss ich sagen, der Banner wurde abgehängt im Laufe des Spiels. Ihr seid eine Schande für Duisburg.
Heißt es eigentlich das oder der Banner?
Ja, wahrscheinlich das Banner. Ist aber auch egal. Le Banner wurde abgehängt, wurde aber dann in der 80. wieder aufgehängt. So, ich gehe davon aus, dass die Mannschaft bei der Ehrenrunde dieses Banner noch einmal sehen sollte. So, und dann gab es Rufe, zahlreiche, laute Rufe, Braune auf den Zaun. Und jetzt muss man fairerweise sagen, ich bin mir relativ sicher, dass diese Rufe aus der Gesamtkurve kamen, die ja teilweise gar nicht gesehen haben, was auf dem Banner steht. Denn einen Banner aufzuhängen, ihr seid eine Schande für Duisburg, Und dann den Max Braune womöglich noch auf diesen Banner zu setzen, halte ich für nicht klug. Wäre aus Max Sicht auch nicht klug gewesen, ne? Also ich glaube, wäre er schon dran gehindert worden. Aber ich glaube, dass dieses Fordern für Max Braune gar nicht von denen kam, die den Banner aufgehängt haben. Das nur nochmal zur Konstellation ab der 80. Minute. Ich bin froh, dass er nicht auf den Banner geklettert ist. Sie haben ihn gefeiert, sie haben ihn zu Recht gefeiert, alles gut. So, nach Abpfiff. Ja,
Zumal du
ja.
musst dich ja mal auch in seine Situation reinversetzen. Kein Mitspieler wird quasi seine anderen Kameraden, seine anderen Mitspieler im Stich lassen, indem die quasi in die Wüste geschickt werden und sich dann selber auf den Zaun zu setzen, um sich dann feiern zu lassen. Ne? Also das ist immer noch ein Teamsport. Hier wieder der Begriff Team. Und wir können ja über diese Mannschaft denken, was wir wollen. Spielerisch, sportlich. Staffmäßig, vereinsmäßig und, und. Wir haben ja so oft über die ganzen Themen diskutiert, aber ich glaube, untereinander können die sich schon riechen, beziehungsweise kann der eine mit dem anderen besser und insgesamt spielst du hier ein Mannschaftsspiel und da wird keiner irgendwie komplett fern von der Realität sein. Das attestiere ich hier keinem einzigen Spieler, bei aller Liebe immer, auch wenn wir manchmal härter ins Gericht gehen, aber von daher kann man das ja nicht erwarten.
Ja, bevor ich zum Thema Team komme, lieben Gruß in den Chat an Marc Potzebra, an Jörg Peters, Manuel Dronski, Lux Medien, Nevermore, Marc Potzebra nochmal, und zwar für eure kreativen Ideen zur Bezeichnung des Banners. Gerne nach der Sendung hier unten in die Kommentare nochmal reinschreiben, mein bisheriger Favorit ist Bruce Banner.
Bruce Banner, ja, vom Hulk.
Also Bruce Banner, wenn wir hier mal gucken, über meiner rechten Schulter, das ist die grüne Haut von Bruce Castaneda. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir kommen zum Thema Team. Direkt nach Abpfiff zu sehen. Ich hole ein bisschen aus. Es gab eine Szene, helft mir, welches Spiel war es? Castaneda in der 92. Minute Siegtreffer. Weißt du, Stefan?
Der Siegtreffer?
Ja? Welches Spiel war es,
Ach.
Castaneda in der letzten Minute?
Unterhaching?
Lübeck.
Lübeck. Dann war es Janda mit dem einen Treffer, glaube ich, gegen Unterhaching.
Genau,
Verwechsel
Lübeck
ich mal
war
die
es.
beiden Spiele. Waren beides
Ja.
Krampf, aber gut, Lübeck.
Und in dem Spiel hat sich etwas entladen in der Mannschaft. Die Mannschaft hat diesen erlösenden Sieg gefeiert und das Trainerteam war außen vor. Das hast du wahrgenommen im Stadion, trotz der Extremsterleichterung. Und in diesem Spiel, wo es überhaupt nicht mehr darum geht, die Klasse zu halten, ja, sondern darum geht, eine Gemeinschaft zu zeigen, eine Aufbruchstimmung und. Da hast du gesehen, dass das gesamte Trainerteam Arm in Arm, Stirn an Stirn steht nach diesem Spiel, nach Abpfiff und sich umarmt und feiert und herzt. Und das habe ich sofort gesehen, dass es genau da wieder ist, wo wir waren beim Sieg gegen Unterhaching. Und damit kommen wir zu Unterhaching. Denn da hast du genau das gesehen, als das vierte und letzte Spiel unter Engin Vural gespielt wurde. Da hast du auch genau das empfunden. Und das ist für mich, lange Rede, Q-Punkt, E-Punkt, D-Punkt. Quod erat demonstrandum, was ich hier seit Monaten sage. Boris Schommers hat diese Mannschaft, diesen sportlichen Teil des Vereins gekillt. Und die Mannschaft hat gezeigt, gemeinsam mit dem Trainerteam, dass sie hier in diesem Spiel oder hat in diesem Spiel gezeigt, dass sie ja Verantwortung dafür trägt, wie die Saison gelaufen ist, aber auch in eine falsche Richtung gebracht worden ist von außen, von jemandem, der das so wollte. Ja, Boris Schommers, kannst du hier den Vorwurf gar nicht machen, dass er so ist, wie er ist. Das müssen halt die Leute verantworten, die ihn geholt haben, weil das muss man wissen. Die Lauterer haben es uns von Anfang an gesagt, ne? So, dass so eine Art nicht funktioniert. Und in diesem Spiel, Stefan, haben wir durch den gehaltenen Elfmeter, durch das Tor von Benny Giert, durch die Wucht, durch die 3,8 Expected Goals von Sandhausen, die am Ende nicht passiert sind, durch die Emotionen der Mannschaft, durch dieses Trainerteam, hast du gemerkt, dass diese weichen Faktoren, diese, entschuldigt bitte, diese verfluchten 5 bis 10 fehlenden Prozente, wenn du die Klasse nicht hältst, dass die unter Boris Schommers nie möglich waren. Und jetzt bin ich wieder wütend, weil ich das schon immer gesagt habe und ich sage, diese Prozente wären möglich gewesen, wenn man anders gehandelt hätte. So, und das ist wichtig für die Zukunft. Nein, ich möchte nicht mit Uwe Schubert und Branimir Bajic in die nächste Saison gehen. Das will ich hiermit nicht sagen. Aber wir müssen jetzt darüber nachdenken, was war schlecht und was dürfen wir auf keinen Fall mehr machen. Und das muss bei der Trainerwahl muss das so weit oben stehen, dass du mit Menschen arbeitest, wie nichts anderes. Natürlich brauchst du jemanden, der eine unglaubliche Fachkompetenz hat, uns aus der 4. Liga wieder hochzuholen und etwas aufzubauen. Ich will nicht, dass wir ein Strohfeuer zünden, sondern ich möchte, dass wir hier etwas anzünden an verschiedenen Stellen, was länger brennt und dass wir hier dauerhaft aus der 4. Liga versuchen rauszukommen, indem wir etwas aufbauen mit einem Trainer, mit einem Team, die neu sind. Die neu sind. Ich will keinen verbrauchten Trainer. Ich will keine verbrauchten Spieler. Kommt mir jetzt nicht auf die Idee, Moritz Stoppelkamp in die Diskussion zu bringen. Ganz neu anfangen, aber das diskutieren wir alles bei dem Ändert seine Erben in der
Bei
nächsten
Bier und
Woche.
Bratwurst, ganz genau. Und wenn wir schon beim Thema Team waren, mir ist auch aufgefallen, aus der Entfernung, aber es hat mich mal wieder gefreut, denn zu diesem Team gehören auch Leute wie Ekene und wie Janda, die sich dann auch mal wieder im Kreis befunden haben. Ne? Das ist aufgefallen. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist zumindest mal schön, dass man merkt, da steht noch ein Team beisammen, die Leute sind dabei, fiebern mit. Also, ich glaube gerade Kaspar, ja, ganz toller Kerl, den kann man nie irgendwie was absprechen. Also, mehr davon, gerne, gerne und schöne Situationen und Szenen. Und Michael, auch das andere Thema, da kann ich auch nur 100% beipflichten, denn auch das haben wir, glaube ich, in den letzten Wochen immer mal wieder gesagt. Du kannst ein guter Trainer auch auf dem Papier sein. Du kannst alle Regularien kannst du beherrschen. Du kannst dein Trainerschein mit 1,0 oder Komma 0 abschließen. Aber dann gibt es halt einfach Dinge, die musst du können und die musst du verstehen. Denn hierbei handelt es sich um eine Mannschaftssportart. Es handelt sich um Menschen und die musst du einfach irgendwie auf deine Seite bekommen. Du musst eine Einheit werden und bilden. Du musst versuchen, die irgendwie ans Laufen zu bekommen. Du musst ihnen Vertrauen geben. Du musst sie mal in den Arm nehmen. All das, was wir derzeit auch in der Bundesliga öfter mal hören. Und
Und das taktische und technische Gerüst geben. Auch wichtig.
genau. Und dann klappt es auch mit dem Nachbarn, hat meine Oma immer so früher so schön gesagt. Wäre es auch in dieser Saison möglich gewesen? Jetzt haben wir es gerade schon ein bisschen angerissen. Du sagst, nein, natürlich geht Uwe Schubert jetzt nicht in die neue Saison. Hat ein bisschen irgendwie was von Jupp Heynckes beim Bayern München. Immer wieder, wenn es brennt, dann kommt er um die Ecke. Vielen Dank, lieber Uwe. Vielen Dank fürs Einspringen und auch an Bayer. Jetzt stehen wir aber, obwohl, machen wir es erst rund, würde ich sagen, oder? Lass uns das Spiel erst rund machen, denn wie gewohnt,
Spielnote.
genau, kommt jetzt zunächst mal die Spielnote. Ihr könnt also jetzt wieder von 1 bis 10 reinschreiben, was ihr dementsprechend so bewerten würdet für die Partie gegen Sandhausen. 3:1 Heimerfolg. Skala 1 von 10 bzw. 1 bis 10. Michael, möchtest du heute vorlegen?
Aber es ist ganz schwer, weil wir hatten, um ehrlich zu sein, hatten wir richtig viel Glück in dem Spiel. Wir haben die Situation mit Braune, wir haben die Situation mit dem Elfmeter, mit dem Handspiel, was auch nicht immer gesehen wird. Wir haben den Vorteil, den laufen gelassenen gegen Giert. Wir haben die 796 Chancen von Sandhausen gegen Max Braune und Tobi Fleckstein. Da war viel Glück dabei, aber für den ganzen Spirit kann man dann wieder ein bisschen was draufpacken. Ich würde aufgrund der Tatsache, dass wir hier über Sandhausen sprechen und nicht über Lübeck, oder Freiburg 2, würde ich dem Ganzen eine 7 geben.
Schließ mich an, ich mache das heute ganz kurz und sage ebenfalls 7 Punkte. Denn gewonnen, Max Braune
War
und
auch nicht alles
3 Tore
gut, das
geschossen.
darf man auch nicht
Nein,
sagen, ne?
nein, nein. Ich glaube, da treffen wir aber schon den Nagel auf den Kopf. 7 Punkte.
Zebra des Tages.
Ja, lass uns das auch direkt mal schließen. Und da liege ich dann doch ein Stück weit daneben. Ich hatte vorhin 89% gesagt. So kann man sich täuschen. Naja, so ganz daneben auch wiederum nicht, denn wir machen das Ding mal zu. Ich kann es schon vorwegnehmen und sehen. Natürlich hat der gute Max gewonnen. Ich will hier nicht unnötig die
Bitte.
Spannung aufbauen, aber 80% für Max Braune. Es steht zumindest, wie von dir gesagt, die 8 davor. Dann haben wir Castaneda mit 8%, Bitter mit 6, Engin mit 4%. bei 248 Stimmen. Immerhin. Vielen Dank dafür, fürs Mitmachen. Hat ja gar nicht wehgetan, könnte man jetzt so schön sagen. Und dann würde ich sagen, machen wir erst die Fanstimmen oder machen wir erst so einen kleinen Ausblick? Gibt ja noch so zwei, drei Themen.
Lass uns das Spiel rund machen mit den Fanstimmen.
Dann würde ich sagen, auch das blenden wir mal eben ganz kurz ein, denn es haben natürlich also wieder einige Leute
Ausblick geschrieben. Ausblick für die nächsten Wochen.
Ganz genau. Gibt ja zumindest noch das eine oder andere interessante Thema. Trainer als Beispiel mal reingeworfen, kommende Saison und. Da kursieren ja die wildesten Gerüchte, nachdem wir ja letzte Woche einfach mal spekuliert haben. Mensch, was können wir hier alles anrichten? Wahnsinn. Also, wenn ihr demnächst einmal da gerne dabei sein wollt oder ihr einfach mal eure Stimme hier reinbringen möchtet, gerne mal auf Instagram abonnieren. Dann kommt ihr hier jeden Sonntag auch immer vor, denn wir lesen genau das vor, was ihr uns hier sagt. Zumindest fast immer. Müssen ja immer ein bisschen aufpassen, aber wir haben ja eine coole Community. Und nach dem 3:1 haben wir wieder mal gefragt, eure Stimme. Und zwar, Florian Stausberg, warum, schreibt er, okay. Fresh and Funky 84, der Sieg macht mich eher wütend als froh, weil die Truppe ja es anscheinend doch kann. Marvin, RWE 1907, bringt gar nichts für Duisburg, Abstieg so oder so. Dann haben wir ICS, schönes Spiel, ändert nichts, bis auf einige wenige Ausnahmen will ich eine neue Truppe sehen. Petra SW, schöne Grüße erstmal an dieser Stelle an die Petra. Warum nicht früher? Doch der falsche Trainer, Braune einfach gigantisch. Den Mountain 87 lediglich für die Spieler, die nächstes Jahr hier sind, relevant, Braune stark. Dann sahen nicht träumen und es als Aufbruchstimmung nutzen. Mathis Jörns, der Tag, als Max Braune zur Legende wurde. JCHSO, Max du Maschine, MSV Christoph, unser Christoph, unglaublich, Knolli, einfach geiler Typ. Annette Kaminski, schöne Grüße. Torwartproblem haben wir schon mal nicht. Etwas früher wäre gut gewesen. MSV Christoph, Braune, Weltklasse. Tobi Xossa, es tut weh. Christoph Fischel, am Ende des Tages leider nur Kosmetik. Tim 02, leider zu spät. Braune, bester Mann. Super Thomas, das war ein Charaktersieg. Super Thomas nochmal. Und mit Braune haben wir nächstes Jahr den besten Regionalliga-Keeper. Achilles, Preetz-Interview vor dem Spiel lässt endlich hoffen. Gönne Braune das Spiel. Kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, Michael. Interview von Michael Preetz. Jonas, der Geigenhumor, schreibt er, Geigenhumor, war eine Freiheit dafür, dass US, BB und einige Spieler sich den Arsch aufreißen. Devin Hengst, starke Leistung, Braune geisteskrank, Hoppy 47, mega Spiel heute. Marco Lanschek, während des Spiels musste man trotzdem irgendwie auf die Tabelle schauen. Balian 19:02, Moral gezeigt, sich nicht aufgegeben und verdient gewonnen. 19:02, Max Braune, bester Mann, nur der MSV. Der Holländer mit Schubert-Mentalität klappt es. Sebastianko, ich sag nur danke Max und Ruri auf den Zaun. Planet Marcello, Braune, Knolli, Castaneda, mega. Paddy 97, ein Rauszögern des Abstiegs. Nick 8291, CS muss gehen, Schommers geholt. Es war der entscheidende Fehler. Rot-Weiß-Essen-Fan-Channel, Glückwunsch, vielleicht zu spät oder kommt Wunder der Wedau. Phil, die Abstimmung zum besten Spieler kann man sich heute sparen. Max Braune die 1. Dario Brent, bin echt nicht mit dem Schande für Duisburg-Banner unserer Zebras unserer Ultras einverstanden. Geht zu weit. Blaurock, Stefan, super Sieg für das Gemüt. Restlichen drei Spiele gut zu Ende bringen und dann mit Elan in die Regio. Niklas 04, Fiebertraum gestern im Stadion. Haben wir sie alle.
Vielen Dank für eure Stimmen. Mhm. Und dann lass uns mal darüber sprechen, was könnte denn jetzt noch passieren? Stefan, möchtest du ein Stichwort Trainerwunsch oder sowas diskutieren oder was ist deine Idee von Ausblick?
Ja, also zunächst hat ja Michael Preetz vorm Spiel bei den Kollegen von Magenta Sport nochmal das Interview gegeben, also gehörte ja dementsprechend mit dazu, hat ja nur so mal so ein bisschen was anreißen lassen, dass natürlich, was ein gewisses Trainerprofil betrifft, als auch, dass man natürlich jetzt nicht blind durch die Saison, durch die restliche Saison läuft und klar, dass noch rechnerisch möglich ist, aber dass man sich natürlich auf beide Szenarien vorbereitet, mehr oder weniger, so in die Richtung ging es. Und wenn wir dann von da aus abdriften, ja, kursieren ja.
Ganz kurz für diejenigen, die es nicht gesehen haben. Trainerprofil laut Preetz, in welche Richtung geht's?
Boah, guckt es euch selber an.
Ich habe es nämlich nicht gesehen, das Interview.
Guckt es euch selber an. Also es wurde jetzt nichts Entscheidendes verraten, sagen wir mal so. Guckt es euch mal an. Ich glaube, Didi Hirsch wurde von Thomas Wagner reingeworfen.
Offensivfußball lese ich gerade.
Ja, genau. Sorry, jetzt habe ich es wieder. Genau, er hatte dann nochmal den Nagel auf den Kopf getroffen in Bezug auf, dass der MSV natürlich eine Mannschaft ist, die dort favorisiert ins Spiel geht, die Ballbesitz hat, die offensiv spielen will, die von Anfang an natürlich zeigen will, wo der Hase lang läuft. Also in die Richtung ging es dort. Und im Nachgang, beziehungsweise auch schon vorher, Michael, kursierten ja unter der Woche schon so die ersten Namen. Also angefangen von Dietmar Hirsch, der jetzt am meisten gehandelt wurde, so wie ich finde, unter der Woche, bis hin zu, dass Thomas Wagner, für mich neue Info, gestern am Mikrofon auch Michael Pritzauf ansprach auf zum Beispiel Enrico Maaßen. Ja, habe ich gestern zum ersten Mal gehört, muss ich dazu sagen. Und ich weiß nicht, ob ich es sagen darf, aber ich sage es jetzt einfach, weil ich sage ja nicht den Namen, woher ich es habe. Julian Koch wurde gestern wohl angeblich im Stadion gesichtet. Du lachst.
Ich habe es auch gelesen, ich habe ihn nicht gesehen.
Sind ja schon mal drei Namen, über die man jetzt hier mal so sprechen könnte.
Spielt Dortmund 2 noch gegen Sandhausen?
Spielen die?
Weiß ich nicht. Da,
Dann.
das wäre ein
Das wäre ein
absolut.
Argument, ne?
Ja, oder?
Ja, dann gucken wir mal rein. Oder haben wir
Aber jetzt
hier.
lese ich auch, er war auf der Bank bei Aue gegen BVB 2. Tja, okay. Also egal, lass uns das Spekulieren jetzt noch ein bisschen nach hinten schieben.
Spielen die auf jeden Fall nicht, um deine Frage zu beantworten.
Okay. Also, ist, wenn du Ballbesitz-Offensivfußball spielen willst, hoch anlaufen, ist das Didi-Hirsch-Fußball? Du bist in der Regionalliga bei Bocholt mehr zu Hause als ich. Was spielt Didi Hirsch für einen Fußball? Also ich habe mal mit ihm gesprochen, damals, als er noch nicht, da, ich weiß nicht, ob er da noch bei Ottensen war, aber habe mit ihm gesprochen und er sagte, er spielt schon ganz gerne von hinten raus und keine langen Bälle. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, der spielt jetzt nicht wirklich Offensivfußball. Ich lese gerade auch im Chat, ja, eher so defensiv. Didi Hirsch lässt Funkelball spielen, Defensivfußball. Ja, okay. Dann stelle ich das in Frage.
Ja.
Oder aber er spielt mit Bocholt diesen Fußball, weil es mit Bocholt nicht anders geht.
Ganz genau. Darauf hätte ich nämlich jetzt auch geantwortet. Zum einen muss man festhalten, er spielt für die Verhältnisse vom ersten FC Bocholt erfolgreichen Fußball. Das steht schon mal für mich ganz, ganz weit oben. Er spielt diese Saison erfolgreichen Fußball. Das können wir, glaube ich, festhalten. Egal, ob jetzt Aachen aufgestiegen ist und Bocholt in dem Fall nicht mithalten konnte und, und. Ich glaube, da sprechen wir auch über unterschiedliche Voraussetzungen. Das ist Punkt 1. Punkt 2, da stecken wir jetzt alle nicht so tief drin, um zu sagen, naja, ist es jetzt wirklich die Handschrift 1 zu 1 von Dietmar Hirsch oder sind das halt die Gegebenheiten, auf die er in Bocholt getroffen ist und die ihm voraussetzen, dass er damit auch erfolgreich ist? Weil ich glaube, natürlich kann man jetzt das Fass aufmachen und sagen, ja, der Trainer spielt so oder so seinen Stiefel runter. Ich glaube, das ist aber oftmals heutzutage schon in die Buchse gegangen, sondern dass man eher guckt, okay, was finde ich jetzt hier vor? Klar, man kann auch dort wieder sagen, die haben sich schon ihren Kader zusammengebastelt, mehr oder weniger. Also da wurden schon etliche Transfers vor der Saison getätigt, wo er wahrscheinlich auch mit Christopher Scheuch und ihm dann involviert war, wo man sagen könnte, naja, der hätte sich auch so seine Mannschaft zusammenstellen können, dass er auch offensiven Fußball spielt. Das kann man mit Sicherheit auch so sehen.
Er hat auf jeden Fall
Aber
einen Stürmer in seinen Reihen, der gegen Aachen getroffen hat.
ja, der ist Philipp König, habe ich vorhin auch
Er ist Philipp König.
habe ich vorhin auch gesagt, wie der schießt Tore. Der hat aber auch noch ein ganz anderes, einen anderen interessanten Stürmer. Kommen wir vielleicht in den nächsten Wochen auch mal drauf zu
Macron
sprechen.
oder was?
Ja. Tolles Tor geschossen gegen Aachen.
Okay, schieben wir diese gesamten Spielerdiskussionen bitte auf dem Ennerts seine Erben.
Ich lese jetzt hier gerade Ronny König. Nein, nicht Ronny König. Wie alt ist der eigentlich? Könnt ihr mal gerne
Weiß ich nicht.
googeln.
Aber John
50?
Verhoek habe ich gerade auch gedacht.
Ma
Aber
Malik Fakhro bleibt niemals in Liga 4. Schauen wir mal.
ja, also.
Also das geht mir auch ein bisschen zu weit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß ja noch, wo ich letzte Woche hier Regionalliga Knipser hier vorgelesen habe in anderen Regionalligen, du erinnerst dich. Also das gefühlt jetzt kein Spieler mehr für uns verfügbar ist, das glaube ich jetzt auch nicht. Ne? Also wir sind weit davon entfernt, dass wir hier antanzen und sagen, ey, wir sind es doch, der MSV, wir möchten nicht gerne haben. Also so, das ist mir schon klar. Aber dass
Nee, aber
jetzt kein einziger mehr zu uns kommen will, das halte ich auch für ein Gerücht.
ja, erstens mal ganz kurz, Lux Medien, wir haben über das Team-Ding schon gesprochen. Spul ein bisschen zurück. Also ich werde hier ständig darauf hingewiesen, dass ich noch über das Team sprechen wollte. Habe ich schon gemacht. Zum Thema, welche Spieler kriegt der MSV Duisburg? Wenn wir einen Etat hinbekommen, der über dem der anderen liegt, jetzt hat Fortuna Köln irgendwie noch Geld, ne? Aber ansonsten geht es finanziell wahrscheinlich schon nach Fortuna Köln ein bisschen abwärts in dieser vierten Liga, ohne dass ich jetzt wirklich viel dazu sagen kann, ist nur eine reine Vermutung. Wenn wir es etattechnisch hinbekommen, den höchsten Etat in dieser Liga oder gleichbedeutend mit Fortuna Köln oder wem auch immer zu bekommen, dann wird der MSV Duisburg, das sage ich dir, die besten Spieler bekommen, die nicht in die dritte oder zweite Liga gehen. Ich glaube, dass nächste Saison der MSV die beste Adresse in Liga 4 sein wird, wenn der Etat dem Namen entsprechend oben ist, was die Liga betrifft.
Gibt ja jetzt schon so ein paar Zahlen, die kursieren aufgrund der abgeschlossenen Sponsorenverträge. Ich will da jetzt nichts Falsches sagen, aber mir kam schon zu Ohren irgendwas mit 3,5 Millionen und, und.
Ja,
Also.
Ingo Wald hat das gesagt. Ingo Wald hat die Zahl in den Raum geworfen, auch auf der JHV, weil er sagt, die Rechnung ist jetzt zwar ein bisschen einfach, aber wir haben jetzt einen Spieleretat von 5 Millionen. Um oben mitzuspielen in der vierten Liga, um wieder aufzusteigen, brauchst du 3,5. Und diese 1,5 Millionen Differenz sind die Fernsehgelder, die uns fehlen. Das heißt, ein Spieleretat von 3,5 wäre vergleichbar mit dem, den wir jetzt haben, vom Aufwand her. Wenn die Sponsoren und die Zuschauerzahlen gleichbleibend sind wie dieses Jahr. Und deswegen hast du diese Zahl irgendwo gehört. Und ich meine, 3,5 Millionen wäre halt auch oberer Rand in der vierten Liga, ne?
Also ich schmeiße jetzt einfach mal was rein und jetzt kann der eine oder mich ein bisschen für bekloppt halten. Ich würde mal sagen, wir nehmen nächste Saison so die Stellung von Alemannia Aachen in dieser Saison ein. Also wo uns vor der Saison gesagt wird, ihr habt den qualitativ besten Kader, ihr habt dort eine gute Ausrichtung generell, was den Kader wahrscheinlich betrifft. Wir werden ja auch einen kompletten Neuanfang starten müssen, was die Spieler betrifft. Wir haben ein paar vielleicht junge Leute aus der Jugend, worauf wir setzen können. Also das ist ja in den letzten Monaten und Jahren immer so ein Faustpfand gewesen, worauf wir setzen. Siehe Braune zum Beispiel, Yavuz, Inanoglu. Die werden mit Sicherheit eine etwas größere Rolle spielen und von daher, wenn die Zahlen so stimmen sollten, die jetzt gerade kursieren, dann werden wir, denke ich mal, auf einem ähnlichen Niveau agieren. Und jetzt gilt es dann halt nur, den passenden Trainer dazu finden und nur ist ein kleines bzw. großes Wort dafür und letztendlich das Ganze auf den Platz zu bekommen. Denn
Ja, du musst halt neu anfangen.
der MSV ist natürlich Frischfleisch für viele andere da draußen. Also die werden schon gejagt werden und hier schreibt ja auch der ein oder andere zu Recht. Und auch wir befassen uns ja hier seit 3,5 Jahren mit der Regionalliga West. Deswegen ist es schon bekannt, liebe Leute. Da gibt es einige Vereine, für die wird es oder bei denen wird es für uns richtig schwer. Da gebe ich euch recht.
Ja. Du hast gerade gesagt, komplett neuer Kader. Bis auf ein paar junge Spieler. Ich bin der gleichen Meinung gewesen, heute vor 7 Tagen, als wir hier gesprochen haben, Status Boris Schommers ist Trainer. Ich habe durch dieses Spiel so ein bisschen das Gefühl, dass man vielleicht den einen oder anderen, den man haben möchte aus diesem Kader, vielleicht noch halten könnte, ohne da jetzt an Namen zu denken. Aber ich glaube, dass es nicht nur Max Braune ist, sondern dass man schon noch so, ich sag mal so 2 bis 4 Säulen aus dieser Mannschaft mitnehmen könnte, wenn man wollte, wenn man es richtig anstellt und wenn der richtige Trainer dem voransteht. Denn es ist für Spieler nicht nur eine private Entscheidung, ob du beim MSV bleibst, sondern auch eine, passt der Trainer zu dem, was ich verkörpere.
Finde ich auf jeden Fall ein spannendes Thema für die nächsten Wochen. Wer könnte den Weg mit antreten in die nächste Saison, beziehungsweise in Liga 4, wenn es soweit ist? Habe ich auch die ähnliche Meinung gehabt, so wie du jetzt gerade angesprochen hast? Also letzte Woche war es noch so, diese Woche vielleicht ein bisschen tendenziell anders. Stell mir dann trotzdem die Frage, passend dann zum Spielstil, also nochmal. ist zum Beispiel, ich schmeiße jetzt einfach mal zwei Namen rein, wären zum Beispiel Knoll und Fleckstein, die ich schon als grundsolide bis gute Innenverteidiger in der Liga 4 sehen würde, wären die genau das, was du auch brauchst, wenn du zum Beispiel auf so giftige, eklige Gegner triffst, die vielleicht eher über Schnelligkeit, über Umschaltspiel dann kommen und dich dann packen wollen, ist das dann gut? Ist das genau die Abwehr, die wir dann zu unserem Spielstil benötigen? Das ist das eine. Das andere ist, ist das dann vielleicht wiederum auf der anderen Seite auch eher so ein Spiel auf Zeit? So nach dem Motto, okay, es könnte die nächste Saison erfolgreich werden, aber auch, wie sieht es dann danach aus? Also man stelle sich vor, wir steigen dann wieder auf. Willst du dann mit denen dann auch noch weitermachen oder ist jetzt wirklich nur das kurzfristige Ziel? Lass uns mal das eine Jahr machen und, weil dann stehst du in einem Jahr genau wieder vor demselben Problem. Dann hast du wieder die Spieler und wo sollst du dann wieder mit hin? Ne? Weil wir dürfen ja nicht vergessen, jetzt reden wir über nach einem Spiel gegen Sandhausen, über einen 3, mit einem 3-1. Und jetzt muss man fairerweise dazu sagen, gerade auch Knolli und Fleckstein haben sich natürlich in den letzten Monaten so ein bisschen hervorgehoben. Innenverteidigung war, glaube ich, in den letzten Monaten jetzt nicht das akut größte Problem, was wir hatten, sondern wir hatten eher dieses Team. Wir hatten eher, dass wir nicht mutig waren. Wir haben eher uns bei einem 2-0-Rückstand gegen Bielefeld zurückgezogen. Wir durften nicht angreifen und. Das waren ja viele andere Themen, die uns beherrscht haben. Da stelle ich mir einfach nur die Frage, passt das vom Grundgedanken her? Dass du vielleicht einen Kapitän brauchst, dass du einen Leader brauchst, dass du auch jemanden hast, der sich hier mit dieser Situation identifiziert. Angesprochen jetzt auch nochmal auf das Interview von Knolli gestern nach dem Spiel. Er ist ja keiner, der davonläuft, so nach dem Motto. Auch das gestern nochmal untermauert. Tolles Interview, habe ihn ja heute auch gesehen. Nochmal zwei, drei Worte mit ihm gequatscht. Absolut feiner Kerl. Ich glaube, das haben wir aber auch hier über 3 Jahre jetzt hier immer wieder betont und gesagt, Michael, der Knolli. Der passt eigentlich wie die Faust aufs Auge zu diesem Verein. Der hat da richtig Bock drauf, der packt damit an, möchte gerne in Traditionsverein spielen. Nur wir sind natürlich jetzt ein bisschen zu weit weg, um die Gesamtsituation einzuschätzen. Passt das eventuell mit der Ausrichtung? Passt das mit dem Trainer? Passt das mit dem Spielstil? Und passt es überhaupt zum Spieler selber? Die müssen ja erstmal selber Bock haben und selber schauen, ob das überhaupt so weitergeht.
Ich finde das total spannend, dieses Thema, vor allem Innenverteidigung, weil ich finde, dass beide durchaus Eigenschaften haben, die uns gut tun könnten in der vierten Liga, aber ich finde, dass beide zusammen nicht schnell genug sind.
Ja.
Weil, guck mal, wenn du
Meinte ich ja gerade, ja.
Eine Mannschaft bist, die Offensivfußball, wie du sagst, spielen oder wie Michael Preetz sagt, spielen möchte, dann stehst du nicht am eigenen 16er oder 10 Meter davor, dann stehst du im Ballbesitz auch mal auf Höhe der Mittellinie. Ja, oder vielleicht 2 Meter dahinter oder whatever. Dann bist du mit dieser Innenverteidigung zu langsam. So. Punkt 1. Punkt 2, mit einer komplett neuen Innenverteidigung, die vielleicht sehr jung ist, in das Rennen zu gehen, ist auch nicht das, was ich meine mit Aufbau. Du kannst schon solche Stellen wie zentrales Mittelfeld, Defensiv oder Innenverteidigung, kannst du schon mit erfahrenen Leuten durch schnelle Spieler ergänzend erfolgreich machen, indem du dann diese jungen Spieler innerhalb einer Saison zu reiferen Spielern machst. Du baust ja dann nicht unbedingt in der nächsten Saison wieder 100% auf Knoll oder auf Fleckstein ist ja noch jung. Ne? Aber nehmen wir jetzt mal Beispiel Knoll. Du bist ja nicht unbedingt gezwungen, dann irgendwie 4 Jahre mit Knoll in der Innenverteidigung zu spielen. Aber die Erfahrung eines reiferen Innenverteidigers mit Tempo gepaart, finde ich eine gute Sache. Entscheidend ist Charakter. Entscheidend ist Mischung in der Mannschaft muss stimmen.
Ich glaube, ganz ehrlich, das ist ein gutes Schlusswort, weil wir werden sehen, wohin der Weg uns führt. Nächste Woche erstmal das Auswärtsspiel in Lübeck. Da müssen wir mal schauen. Ich denke mal, die Gerüchte werden auch unter der Woche weiter befeuert werden, denn auch der Dietmar, der Didi Hirsch, der hat ja jetzt schon mehrmals anklingen lassen, dass da eventuell so ein Türchen offen ist. Denn natürlich
Ja,
wollen sich Spieler,
er wird
natürlich
es jetzt mit
wollen.
Sicherheit noch nicht zuschlagen wollen.
Nein. Nein, nein, denn natürlich wollen sich Spieler weiterentwickeln und auch Trainer gehen ihren Weg. Das hat er jetzt schon mehrmals so dem Tenor nachgesagt. Werden wir auf jeden Fall beobachten, werden wir hier mit euch thematisieren an Ort und Stelle. Nächste Woche also, wie gesagt, erstmal das Auswärtsspiel beim VfB Lübeck. Da erwarte ich nichts anderes als 3 Punkte. Und dann haben wir noch das Restprogramm zu Hause gegen, was war's?
Aue.
Ja, gegen Pavel hier, unser Pavel Dotschev, der kennt sich auch gut aus, der kann direkt 3 Punkte da lassen. Geht ja auch in die Annalen ein, hier beim MSV Duisburg. Die Doku ist das Stichwort. Und dann geht's am letzten Spieltag nach Dresden. Da bin ich mal gespannt, ob es einfach nur so ein schöner Sommerausflug ist oder ob es da irgendwie gefühlt noch um was geht. Denn auch Dresden, naja, wir hatten jetzt alle Angst davor, dass die am letzten Spieltag nämlich noch dieses Aufsteigen müssen verinnerlichen. Aber wenn man da ein bisschen auf die Tabelle schaut, kann für die am letzten Spieltag nämlich auch schon vorbei sein.
Ja, 5 Punkte sind's.
Wer weiß.
Genau, es sind 5 Punkte und da steht eben auch noch eine Mannschaft zwischen. Zwischen Münster und Dresden steht noch eine andere Mannschaft.
Michael, trotzdem, wenn ich eins gelernt habe in den letzten Wochen und Monaten und ist ja nicht
auf die Tabelle schauen.
Ja. Und ist ja nicht so, dass wir hier noch nie irgendwie was besprochen haben und noch nie auf die Tabelle geguckt haben und ob man nicht selber schon 30 Jahre lang früher Fußball gespielt hat oder. Aber ich weiß noch, wie tief bitter enttäuscht ich hier war nach den Spielen, insbesondere Bielefeld und danach gegen Rot-Weiß Essen. Das weiß ich noch. Und wenn man sich, und das mache ich jetzt einfach mal, das ist ein bisschen pervers, was jetzt kommt, aber wenn man sich einfach nur vor Augen führt, man hätte nur dieses scheiß Waldhof-Mannheim-Spiel irgendwie über die Bühne bringen müssen, was ja sowas von machbar war, dann wärst du jetzt mal eben MSV 2 Punkte mehr, Mannheim ein weniger, dann wärst du auf 3 Punkte dran. Ne? Da wäre jetzt hier in 3 Spieltage vor Schluss wäre noch sowas von möglich. Da wärst du auf 3 Punkte dran. Du darfst einfach, und das will ich damit sagen, egal was wir hier manchmal erzählen, du darfst einfach niemals aufhören, musst immer weitermachen bis zum letzten Tag, bis es dann letztendlich besiedelt ist. Wunder gibt es immer wieder, heute oder morgen, wer weiß das schon.
Hätte, wäre, wenn ich nicht mit dem Torwart in Kontakt gekommen wäre, hätte ich mir nicht das Schien- und Wadenbein gebrochen. Liebe Grüße und gute Genesung von uns, von Stefan und von mir, an Fabi von den Amateuren, dem vom gegnerischen Torwart heute das Schien- und Wadenbein gebrochen wurde.
Also gute Besserung.
Gute Besserung
ja.
An dieser Stelle und lieben Dank, Andreas, für die Nachricht.
So, jetzt kommt mal wieder ein bisschen Werbung an dieser Stelle. Ich sage erstmal vielen, vielen, vielen Dank, liebe Leute, dass ihr alle am Start wart. Jacek Subanski, dann haben wir den Mr. Lötsch, René, Nick, Marc Potzebra, Luis Medien. Ich habe euch alle benannt, mehrmals heute Abend. Vielen, vielen, vielen Dank. Gerne im Nachgang an dieses Video einmal liken, wenn ihr es noch nicht getan habt. Gerne einmal in die Kommentare. Ich glaube, letzte Woche war ich sehr fleißig mit dem Zurückschreiben. Wird auch diese Woche so sein. Wir sind gerade auf der Road to, Michael, schnall dich an. 4000 Abonnenten. All diejenigen, die es noch nicht getan haben, bitte, bitte, bitte einfach mal abonnieren. Dort seht ihr es eingeblendet. Hat sich gerade schon wieder in der Zwischenzeit ein bisschen was getan. Also gerne mal ein Abo, ein Like und einen Kommentar da lassen für nächste Woche. Wie gesagt, Werbung habe ich gemacht für den MSV in Lübeck. Wenn ihr wollt, fahrt gerne mal hin. Ist mit Sicherheit nochmal eine Reise wert. Wer weiß, nächstes Jahr wird es vielleicht...
Marzipan essen.
Ja, genau, Marzipan. Und nächstes Jahr wird es ja ein bisschen gemütlicher in Nordrhein-Westfalen. Wer weiß das schon. Mal schauen, wo uns der Weg hinführt. Dann nochmal der Hinweis, morgen Abend ab 20 Uhr, nicht live, aber trotzdem sehr sehens- und hörenswerte Ausgabe mit Steven Ruprecht vom Magenta Sport, Experte dort unterwegs, hier bei Im Westen, dritte Liga. Da sprechen wir über die Themen zum Auf- und zum Abstiegskampf. Vielleicht hat er noch ein paar Worte für den MSV und seine Fans übrig. Schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze anlässt. Ja, und dann bleibt mir nur zu sagen, in diesen wilden Zeiten, du hast gerade angesprochen, Schienen- und Wadenbein gebrochen, oder was hat er? Ja, Leute, immer wieder der Appell, egal wie jeder das Ganze hier verarbeitet, wir wissen, dass viele das als Therapiestunde empfinden, egal ob jetzt hier jemand nochmal ins Stadion geht oder sagt, ich habe jetzt vorerst einmal abgeschlossen, bleibt immer sauber, bleibt vor allem gesund, bleibt fair zu euch selber. Ich kann euch nur sagen, es gibt so viele Themen da draußen, auch wenn der MSV jeder hier ans Herz geht oder ans Herz gewachsen ist über die ganze Zeit. Es gibt sehr, sehr viele Themen und Dinge, die sind wichtiger als ein Fußballspiel und vielleicht sogar ein Abstieg. Jetzt wird der eine oder andere sagen, hast du sie noch alle? Ja, ich habe sie noch alle und von daher freue ich mich sowohl, wenn ihr jeden Sonntag hier am Start seid, als auch ja, generell, wenn es euch da draußen gut geht. Amen, so viel an dieser Stelle von meiner Seite aus. Passt gut auf euch auf, kommt gut durch die Woche. Und dann sehen und hören wir uns nächste Woche. Ich sage wie immer, nur der MSV. Ciao. Micha,
Eine Sache habe ich noch
dir vielen
vergessen.
Dank, natürlich. Sorry, das muss immer noch so weit sein. Dir vielen Dank und jetzt ciao.
Ja, eine Sache habe ich noch vergessen. Dir natürlich auch vielen Dank, Stefan. War mir wie immer eine Freude. Eine Sache habe ich vergessen. Und zwar, wenn du gestern noch da gewesen wärst, dann hätten wir ein MSV Duisburg Podcast-Treffen sondergleichen gehabt. Denn liebe Grüße an Nils und Tim. Wir haben uns ein bisschen unterhalten nach dem Spiel, haben uns auf der Tribüne dann noch ein bisschen ausgetauscht über das ein oder andere, auch über Bruce Banner. Und andere Themen an dieser Stelle. Euch allen vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hört doch gerne dann bei den Jungs auch mal rein im Laufe der Woche. Ansonsten uns allen einen schönen Saisonausklang mit besserem Wetter, einem besseren Team. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
Das war 1902, dein MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Präsentiert von Edeka Elskamp in Bocholt.